Ihr hört Huntingdown Comics, Ausgabe 67.
Reloaded, loaded, loaded, loaded. Oh, ist ein bisschen laut, wa?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Huntingdown Comics, nur echt mit der Perle von der Spree. Hallo Helge.
Ach du meine Güte, so will ich jetzt aber jedes Mal angekündigt werden. Fällt euch was auf an mir? Ja, neue Frisur, Bart ist ab, ja, nee, fällt euch noch was auf?
Du bist insgesamt etwas lauter, ja, ein Tick zu laut und dadurch ist das diese Qualität dessen, was man schon wieder etwas im Hintergrund verrauscht. Nein, Quatsch.
Ah, Mist. Okay, pass auf, dann drehe ich jetzt ein bisschen leiser. Mal sehen, ob das was bringt. Das machen wir alles live hier, was soll sein?
Guck mal, so ist so besser.
So ist viel, so? Viel besser. Viel, viel. Der geneigte Hörer wird den Unterschied hören. Der Autophile.
Hoffentlich.
Nee, hoffentlich.
Tausende von Euro investiert in euch.
Wisst ihr, gestern Abend hätte ich den Witz noch machen können. Sag mal, ach, gestern kam, glaube ich, gar kein Fußball. Was bist du krank, dass du nicht mal Fußball gucken kannst? Nee, du guckst auch keinen Fußball, oder?
Nee, ich habe das irgendwie einen Tag vorher, bevor es losging, hatte ich irgendwie dann so, was? EM und was? Morgen schon? Oder so? Irgendwie so war das dann. Ich habe das, ja, ist nicht so mein Ding. Also wenn man da mit Leuten zusammen saß und dann da im Hintergrund noch das Spiel irgendwo läuft, dann geht's. Aber im Endeffekt, ja. Also ich finde es halt immer schön, wenn man halt so in so einer großen, diversen, sage ich mal, Stadt wohnt oder so, dann sind da halt auch immer, weiß nicht, da freuen sich halt irgendjemand ist da halt immer, der gerade aus dem Land kommt, was gewonnen hat und irgendwie, das ist halt cool an der, also die Stimmung ist oft sehr gut so, ne, und das mag ich dann schon, aber so ansonsten
ist es nicht.
Im Endeffekt ein bisschen egal.
Du kannst mal noch ein kleines bisschen lauter machen.
Jetzt doch wieder lauter.
Aber das können wir auch nur nicht viel. Ich meine, du musst ja nicht jetzt hier von einem Anschlag zum nächsten Anschlag drehen. Ne? Es gibt ja auch Graustufen dazwischen. Nur mal so als Hinweis. Nee, ich war nur geringfügig. Ich habe
neues Mikrofon
tatsächlich
geholt.
Nur ein Spiel geguckt.
Genau, ich habe ein neues Mikrofon geholt.
Bin interessiert, ob du ein neues Mikrofon hast. Glaubst du, jetzt kriegst du noch mehr Fanpost?
Ich habe doch gefragt, ob den Leuten was auffällt. Und dann müssen sie natürlich auch wissen, was denn auffallen könnte.
Ich dachte, die Uhrzeit
hat schon Michael Jackson reingesungen.
Was? Excel reingesungen? Was? Das habe ich gar nicht verstanden.
Nee, Michael Jackson.
Ach, Michael Jackson. Der hat in so ein Ding reingesungen.
Der Huhu. Ja, weiß schon.
Echt?
Who's bad?
Ist doch.
Ja, das Quatsch. Muss ja also gut sein.
Ach, das haben sie dir erzählt. Dir könnte doch alles
und
erzählen.
Bruce Springsteen und so eine Leute auch wohl.
Nee, ist klar. Genau in das Mikrofon wahrscheinlich auch noch reingesungen. Genau, deswegen
noch,
warst du günstig.
Spucke dran.
Das ist ein Gebrauch. Ne, wohl, wenn da wirklich hier Michael Jackson und Bruce Springsteen reingesabbert hätten, dann wäre es vielleicht gleich um einiges teurer geworden.
Ja, hat halt Helge Vogt reingesabbert. Ist auch schön.
Ist doch die auch Perle was Feines. Von der Spree.
Also, wir haben wieder feine Sachen, würde ich mal sagen. Ne?
Ja.
Das meine ich jetzt keine Rezepte.
Nee, es ist tatsächlich auch nichts vorbereitet. Also es gibt noch keine Off-Topics, also zumindest für mir. Ich weiß ja nicht, ob Helge hier geplante Off-Topics hat. Das kann ich euch nicht versprechen oder nicht garantieren.
Ja, da gibt es ja immer was, ne?
Immer, es gibt immer was. Aber ich fang mal an. Ich habe einen Comic, das habe ich quasi mir nicht selber ausgesucht, als ich die letzten nämlich quasi gekauft hatte. Da saß meine Tochter neben mir und die hatte dann Stray Dogs gesehen. Und dann hatten wir kurz da reingeblättert und haben gesagt, hier, das muss jetzt unbedingt mit meiner, naja, wie auch immer, was macht man nicht alles so, ne?
Ach, okay, das sieht ja so zucki süß aus sozusagen.
Genau, ein kleines Hundichen und dann ist man ganz am Anfang in einem, Tierarzt und das Hundchen kriegt eine Impfung und dann sagt die so als Foreshadowing, Vorbote, ja so Hunde, die können sich eh nichts merken, weißt du, ab morgen ist schon wieder alles weg, der Hund und brauchen sie keine Angst zu haben, auch wenn der hat jetzt quasi den Schwanz eingekniffen und war so ängstlich. Naja, und dann gibt's einen Sprung und dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, in so einem Dog-Shelter sieht das aus. Also nicht Dog-Shelter, sondern so ein Menschen. Da kommt so ein typisches Hundefängerauto draußen an. Also jeder Cartoon oder jeder, weiß ich, Realverfilmung hat so einen typischen Hundefänger. Aber der ist anscheinend kein richtiger Hundefänger. Aber jedenfalls hat er ganz viele Hunde in seinem Haus und denen geht's alles gut. So wie à la Aristocats, weißt du, da sind zwar Katzen dann, aber so, die leben alle da, haben alle ihre Rolle, alt, jung, und da kommt die neue Kleine vom Anfang, die wir gesehen haben, die du wahrscheinlich auch in der Preview siehst irgendwo. Genau. Und Chihuahua, ich würde sagen, es ist ein Chihuahua. Ich habe da jetzt auch keine
kleiner
Ahnung.
Hund halt, ne?
Jedenfalls kleiner Hund, und dann schnuppern sie alle an, und dann wird das Haus gezeigt, wo sie überall hin können, und dann pullert sie quasi ein, und naja, jedenfalls, sie wird insgesamt.
Also alles insgesamt eine spannende Geschichte.
Sozusagen. Ja, genau. Ja, genau so. Und das geht, glaube ich, die Hälfte des Comics genauso spannend weiter. Und ich dachte mir schon, boah, ne? Also ich, mal einen Blick hinter die Kulissen. Ich hatte diesmal wirklich viele Comics, die ich nicht zu Ende gelesen habe, die ich frühzeitig ausgesiebt habe, weil ich kein. Also es hat mich gelangweilt. Das kann an mir liegen, aber. Und dachte mir, oh Scheiße, ich finde nichts. Und deswegen habe ich dann hier bei dem Buch, weil es auch wenig Text war, mal durchgelesen. Und dann kam aber etwas, und das fand ich sehr überraschend. Also wie gesagt, von diesem Bonbon-Süßen, und das muss ich jetzt leider spoilern, denn dieser vermeintliche Typ da, dieser Hundefänger, der hat, wie sich dieser kleine Chihuahua erinnert, nämlich seine Herrin getötet. Stranguliert, also hier, ne, umgebracht. Und dann, das wurde den Hund mitgenommen, weil den armen Hund kann man ja nicht alleine lassen in der Wohnung. Und das erzählt der kleine Hund.
Okay, er tut sozusagen die ganze Zeit, als wenn er was Gutes tut oder so, ne?
Ja,
so
irgendwie schon. Das erfährt man ja noch gar nicht so. Das ist nur so ein, und dann erzählt dieser Hund das eben diesem neuen Rudel, und die sagen, hey, du spinnst doch, das ist hier, das würden wir riechen, wenn das ein Mörder wäre, das ist unser Held, das ist der Held vom Erdbeerfeld, das ist alles gut und so. Und, aber einen Hund gibt es, ich sag mal so ein Schäferhundverschnitt, der glaubt dem Kleinen, sagt dann, also schläft quasi darüber, lässt sich das durch den Kopf gehen. Und am nächsten Morgen, pass auf, Kleiner, wir helfen dir, wir kriegen das raus, ob da was dran ist. Und dann kickt die Amnesie von diesem, ich sage ja Foreshadowing, ja, vom Anfang, dann kickt die Amnesie ein. Plötzlich weiß nämlich die Kleine nicht mehr, wer wurde gekillt? Von was redest du überhaupt? Und dann, to be continued, also da end, chapter one.
Ah, okay.
Insofern,
und schon nächsten Teil gekauft?
Nee, noch nicht. Ich weiß gar nicht, der kommt.
Hat das dann deine Tochter aber auch gelesen?
Nee, ich habe es ihr vorgelesen, deswegen habe ich es ja bis zu Ende gelesen.
Und fand sie das spannend oder cool? Oder?
Naja, den Teil mit den Hunden fand sie toll. Dann mit dieser Mordgeschichte, die musste ich dann so ein bisschen ausdekorieren.
Und dann schlief
man sieht auch nicht viel.
Oder die Frau schlief dann ein.
Nee, der Mann legte ihr einen schönen Schal um den Hals, und damit war es gut. Damit sie nicht mehr friert.
Damit sie nicht mehr friert, genau. Und sie konnte endlich gut schlafen. Genau,
aber ich fand halt, deswegen ist es reingekommen tatsächlich. Ansonsten, wenn es ohne diesen Twist, hätte ich gesagt, komm, lass mal.
Also ich muss aber sagen, die Zeichnungen, ne?
Ja.
Die sind schon irgendwie auch echt cool. Also,
die sind
also
cute,
wie soll ich sagen, so Disney cool.
Ja, ne? Genau. Also große,
total, also die sehen alle ja halt sehr kindlich. Ich sag mal so, da ist kein Bruch oder so. Es sieht halt total klassisch, als wenn so in 80er Jahre.
Ja, so 101 Dalmatiner oder sowas von der genau. Art her. Oder wie gesagt, so Aristocats.
Die sind schon super gemacht. Also manchmal, ich habe jetzt hier so das Gefühl, aber das ist jetzt wieder auch sehr, ich weiß ja selber, wie kompliziert es ist, aber der Boden hier, der gibt so eine Doppelseite, wo die alle alle so in der Wohnung gleichzeitig gezeigt werden.
Ja.
Und da ist irgendwie so das von oben gezeigt, und die Hunde sind aber teilweise dann, sehen aus, als wenn sie seitlich liegen. Also das ist nicht so ganz. Das wäre so, sage ich mal, beim Disney-Cartoon nicht reingekommen.
Warum jetzt?
Aber sieht super aus.
Also du meinst diese Double-Spread-Seite, wo auch denn dieser Hundefänger an der Seite ist, also quasi gleich am Anfang.
Der da gerade hochläuft, ja. Genau, oder die Treppe hochläuft. Ja. Genau, wenn du zum Beispiel anguckst, diesen braunen Hund, ne? Der Kopf ist ja sozusagen von vorne.
Ja.
Ja, aber eigentlich müsste er ja von oben so sehen sein.
Oh.
Sieht halt einfach falsch aus.
Jammern auch. Und das wäre bei Disney nicht reingekommen? Das wäre denen schon wieder zu schief, falsch?
Ja, also naja, sagen wir so, die würden das halt vorher so konstruieren, dass das dann halt passt, ne?
Okay. Ja, weil das so gerade so, dadurch hast du so diese Perspektive, du hast halt quasi von vorne, ne, bei diesem braunen Hund, der die Augen zu hat, von vorne und dann so in den Raum rein. Das, also für mich wirkt das so, es gibt so ein bisschen so eine Perspektive, also eine Tiefe, weißt du, so eine Fluchtpunktachse. Aber ja, du hast schon recht, das würde theoretisch bei einer
das Haus ist ja fast isometrisch sozusagen, ne? Ohne jetzt großen extremen Fluchtpunkt. Und da, naja, ist egal. Also ich meine nur, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht auf Disney-Niveau vielleicht.
Aber auf hohem Niveau, sagen wir mal so.
Ja, ja, total hohem Niveau. Also wie gesagt, die Zeichnung, das musste ich auch sagen hier, das finde ich total, eigentlich total super. Es ist halt, vom Prinzip her kommt mir so vor, als wenn man heute da irgendeinen verrückten Twist reinbauen müsste. Da sind es dann alles Hunde, aber eins ist eine Katze, die sich als Hund oder irgendwas oder selbst das ist nicht verrückt genug. Also irgendwie, ich meine jetzt wirklich irgendwas, wo du halt ja, das sieht halt vom Prinzip her wirklich fast zu klassisch aus. Das hätte auch so vor 20 Jahren wahrscheinlich erscheinen können. Aber sieht, also total cool halt. Wer sowas Klassisches mag, total schön gezeichnet.
Aber wie gesagt, ich fand halt diesen kleinen Twist dann, ne? Der war halt so cool. Deswegen, ja, das ist cool. Ist es halt aus der Sicht und dann vergisst der Hund auch noch, was eigentlich war. So, hä, was, wie, keine Ahnung, nie gehört.
Sag mal, kannst du mal sagen, das kommt mir so vor, als wenn die Menschen nie das Gesicht von denen gezeigt wird, stimmt
das? Wird auch nicht
das,
gezeigt. Oder ist das jetzt nur so? Nee, das ist auch durch die Bank weg. Du siehst, na gut, genau, du siehst, also doch, du siehst, die warte mal, die Mutter, die also so die Hundemama. Und am Anfang siehst du auch so ein bisschen, aber
also doch.
Es ist eher so, okay. So ein bisschen trotzdem weg. Also der Fokus liegt eigentlich immer auf den Tieren und das andere ist mehr so am Rande, Beiwerk.
Ja, okay. Mhm. Ja, sieht nett aus. Ist ein interessanter Pick auf jeden Fall. Und vor allem diese Stelle mit dem schönen warmen Schal. Also das will ich auch unbedingt dann lesen, dass die so einen ganz warmen Schal bekommt. Das hört sich total spannend an.
Ja, kannst du dein Feel ja dann vorlesen. Ja. Pass auf, dann machen wir mal gleich, weil wir gerade diesen schönen warmen Schal hatten, gleich das nächste. Die nächsten drei, die bei mir kommen. Ich sag jetzt mal, ich halte es dann auch stellenweise kurz.
Sind wieder alle gleich gut.
Ja, sind tatsächlich leicht, gleich, ne? Gut. Also da würde es mir echt schwer fallen, da jetzt hervorzuheben.
Musst du trotzdem machen.
Muss ich wahrscheinlich dann trotzdem. Habe ich ja auch irgendwie gemacht, aber das liegt daran, weil ich das letzte wieder am coolsten auch wieder fand, so von dem Surprise-Effekt. Dieses Silver City von Olivia Cuarto Briggs und der Artist ist Luca Merli, wer kennt sie nicht, ne? Also das wirkt schon ein bisschen so retro, das Cover, ne? Du hast jetzt so eine Gruppe aus Leuten, ein Mädel, dann ein Kerl oder zwei Kerle und noch ein anderes Mädel und da hinten so ein Ritter, so ein Engel, der dann später noch eine Bedeutung in diesem Buch finden wird und so düstere
Gassen. Ach, sieht aus wie eine Statue, hätte ich
gedacht. Ja, genau, ja, ist auch eine Statue, also in der Konstellation wahrscheinlich. Und das wirkt alles so ein bisschen retro, so ein bisschen Steampunk angehaucht, sag ich mal jetzt, also ohne Steampunk, aber so ein bisschen.
Und dann geht's los. So ein 80er, so Warriors,
genau,
oder
genau, so, 70er, 80er. Genau. So. Und dann geht's los, dann sind wir im Los Angeles International Airport und da sehen wir, wenn man genau hinguckt, einige von den Charakteren, die auf dem Titelbild zu sehen sind, sind auf diesem Flughafen, also hier dem LAX. Und gleich unten.
Mit anderen Frisuren aber, ne?
Jein, ja, also vielleicht einfach Styling, also zeichnerische Qualität, sag ich mal so. Und dann siehst du schon auf dem letzten Panel auf der untersten Seite, ich weiß gar nicht, ob du das in der Preview siehst, dass da so eine, ich sag mal hier, Boeing 747, keine Ahnung, irgendein Flugzeug.
Oh ja, die kracht da rein.
Genau, in diesen Airport reinkracht und dann ist da eine riesengroße Explosion und dann wachen die auf und da kommen Leute so in, kennst du noch diese, ich sag mal, Horrorfilme, wo der böse SS-Wissenschaftler in so einem schwarzen Ledermantel und so einer Maske ankommt. Ja. In so einem Umfeld wachen die irgendwie auf und dann kommen da Leute, die leuchten den Leuten in die Augen und dann werden die aufgeteilt und dann treffen sich plötzlich Leute und das sind aber alles die gerade noch auf dem Flughafen waren. Und du hast so ein komisches Gefühl und mal vorweggenommen, es
hört sich an wie die Auflösung von Lost, ehrlich gesagt.
Na, jedenfalls sind die alle in so einer Übergangswelt und die erklären das nachher auch noch. Also da wird so eine ganze Mythologie drum gesponnen, dass es früher zwischen dem Tod und dem Leben eigentlich da keine Trennung gab, dass die Leute halt hin und her gehen konnten, bis irgendwelche, ich sag mal, dunkle Mächte rausbekommen haben, dass man da vielleicht auch mit Geld verdienen kann, beziehungsweise Macht aufbauen kann. Und seitdem haben die Menschen halt, die auf der Menschenwelt sind, Angst vor dem Tod, weil sie nicht wissen, was im Afterlife kommt. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, alles ist irgendwie gut, nur dass du dort, wenn du dann in diesem Afterlife bist, wenn quasi dir eine Hand abgehackt wird, ist das nicht weiter, du alterst nicht, ist das nicht weiter schlimm, du kannst es wieder annehmen, aber siehst halt irgendwann aus wie Frankenstein, deswegen solltest du auf deinen Körper schon ein bisschen aufpassen. Und Du siehst halt in diesem Buch, deswegen ich halte es kurz, wirst du so langsam reingeworfen, es ist wieder wesentlich mehr Text und man muss sich so ein bisschen reinlesen, aber man bekommt so einen Flow für diese Mythologie und dann siehst du, das sind auch nur Leute, die wollen irgendwie überleben, dann versuchen sie dieses Mädel, was in der Mitte des Covers ist, dazu animieren, in so einer Art WG mitzuwohnen und das sind aber alles, wie gesagt, eigentlich gute, aber vielleicht nicht so arbeitsame und nach und nach gibt es so einen Orientation-Kurs noch und dann stellt man fest, dass es da eben auch so in dieser Unterwelt so eine Zweiklassengesellschaft gibt. Und unser
Protagonist. Ja, aber ganz kurz ja. Mal, du hast gesagt, es gab mal die Möglichkeit hin und her zu wandern. Also wird hier so angedeutet, dass die vielleicht noch eine Chance haben, nochmal zurückzukommen? Oder ist das, also ist das sozusagen die Geschichte?
Jein,
wie kommen wir aus der Totenwelt zurück?
Ja und nein. Also es gibt zwei Aufhänger, zumindest im Heft 1. Ich weiß gar nicht, ob das im ersten Heft, ich habe nämlich zwei schon gelesen, muss ich ein bisschen aufpassen. Nee, das ist im zweiten Heft, das kann ich euch nicht sagen. Naja, sagen wir mal so, es kommt noch was dem noch so eine gewisse Note gibt. Ich habe ja gesagt, am Anfang leuchten die jedem in die Augen und nur wenn die grau oder weiß sind, dann wissen die, okay, die sind in der Welt tatsächlich auch gestorben, die dürfen hier bleiben, ansonsten würden die zurückgeschickt werden, sind halt quasi noch nicht reif für die Unterwelt. Aber unsere Protagonistin am Anfang, das ist dann, glaube ich, auch so ziemlich das Ende, die beschützt irgendwann dieses kleine Mädel, das rechts auf dem Cover zu sehen ist, mit diesen lockigen, krausen Haaren, beschützt die vor, ich sag mal, irgendeiner bösen, dunkle Macht, das ist ja alles noch nicht ganz klar, die irgendwie ausnutzen wollen und macht dabei aber so eine, kennst du diese Superhelden-Power, wenn sie die Hände ausstrecken und allein durch die Schockwelle und Energie, zack, bumm, fliegen die auseinander.
Wer kennt es nicht?
Genau das. Und dann ist halt Schluss. Aber es ist spannend. Also ich fand die Idee dahinter und wie gesagt, das nimmt auch in Heft 2 dann auch nochmal Fahrt auf, ohne da jetzt zu verraten, was da kommt, weil das ist dann immer ein bisschen zu viel des Spoilers. Mhm. Aber es ist eine Geschichte, die mich tatsächlich überzeugt hat. Ne? Hat so einen leichten Mystery-Aspekt, vielleicht lustig. Ne? Also was ist die Unterwelt, was machen die, warum nutzen die diejenigen aus, was machen die da und warum leben die genauso wie auf der Welt, aber doch nicht so ganz. Hat was. Also kann man nicht anders sagen.
Ja, sieht interessant aus. Kannst du mal sagen, Silver City, so heißt einfach dieser Zwischenbereich.
So heißt die Stadt, also in die quasi verbracht wurden. Das ist Silver City, aber ansonsten gibt es da jetzt nichts zu sagen. Frag mich nicht, warum die jetzt Silver City heißt.
Gut. Kommt also die sieht ja so ein bisschen, es gibt auf einem Bild, das erinnert total, sieht sehr, sehr cool aus. Das erinnert so total durch diese Perspektive und die, ja, so die Anmutung an Metropolis, das
genau. Cover. Genau, du hast, das siehst du auch, wo diese auf dieser großen Brücke sind oder was das ist, ne? Und dann genau. Im Hintergrund, genau. Also das
sieht total aus wie Metropolis und das sieht ja auch aus wie wie so eine silberne Stadt vielleicht so ein bisschen, ne?
Und da siehst du im Hintergrund auch diesen Ritter oder von dem später nachher noch, der wird noch eine Bedeutung bekommen, das sieht man gar nicht so richtig hier.
Ach, den sieht man da an einem Haus dran.
Ja, ne? so ganz
stimmt, aber schwer zu erkennen.
Dunkel, ja, wenn man da nicht richtig hinguckt. Und ansonsten wirkt das halt, wie du schon sagtest, ne, also so viel Stahl, also so eine, weiß ich nicht, was ist das für eine Epoche gewesen, wo so viel Stahlkonstruktionen verbaut wurden?
Brutalismus. Nee, keine Ahnung. Nein. Brutalismus habe ich gesagt, aber ich glaube, so eine Phase gab es gar nicht. Das ist ja wahrscheinlich, das sieht ja aus eigentlich ein bisschen wie Jugendstil gemischt mit Moderne irgendwie, ne? Ja.
Nee, deswegen Metropolis so trifft es wahrscheinlich schon am besten, ne? Weil das hat schon geht schon in diese Richtung. Aber
Modern cool. Ist, glaube ich, auch das falsche Wort. Naja, egal. Also hört sich cool an. Ist ja auch so ein ganz bisschen, die geneigten Hörer wissen ja wahrscheinlich, dass ich dieses Comic mal gemacht habe. Das ist echt schon eine Weile her jetzt, ne, Alisig. Aber da gab es ja auch sozusagen diese Geschichte so ein bisschen um die Zwischenwelt, wo die sozusagen festhingen, die Hauptfiguren, und über die entschieden wurde, ob sie mehr gut ist oder mehr, also die, wo nicht ganz klar ist, ob sie gut oder böse sind, sondern so ein bisschen von beiden, die mussten da halt noch abwarten, bis über die entschieden wird. Insofern natürlich auch so ein bisschen interessant, alleine deswegen schon, wie die das gelöst haben. Der Hund hier spielt ja auch eine Rolle. Eigentlich, der hat so ein Kreuz irgendwie um. Das wirkt gleich so, sieht gleich bedeutungsschwer aus.
Nee, also in den ersten, wo siehst du jetzt hier einen Hund?
Hier ist irgendwie so ein Bild von dem Mädel, was dieses rote Tattoo am Arm hat.
Ja, hier, ich sehe es gerade. Ich glaube, das ist nur am Anfang so ein bisschen, dass du halt das Gefühl von Normalität bekommst, glaube ich, dass es da auch Tiere gibt oder sowas.
Dass sie auch mal Gassi gehen muss.
Aber das kommt dann, glaube ich, relativ schnell, so nach einem Drittel siehst du auch dann manchmal so dunkle Gestalten, die irgendwo einchecken, wo die Augen halt so düster leuchten und dann so die Zähne, weißt du, so spitze Zähne zu sehen sind. Also da ist dann jeglicher...
Ja, und der Hund, der ist ja wahrscheinlich wie bei der anderen Geschichte so ein bisschen, dass der Frau dann auch ganz kalt ist und die dann auch vielleicht einen Schal braucht oder so.
Nein.
Die sind ja nicht wirklich gestorben.
Kommen ja da auch Kneipen, wo so ein Oktopus an der Decke hängt und sowas. Und der Hund, also ist nur Beiwerk, fühlendes Beiwerk. Genau. Obwohl der immer tatsächlich, jetzt habe ich nochmal geguckt, weil du das erwähnt hast, immer bei ihr, also quasi ist das ihr Support-Dog, keine Ahnung.
Ja, ist aber immer, der nicht so groß
relativ oft dabei. Man weiß es nicht.
So, eine Sache noch, können die irgendwelche anderen Sachen dadurch, dass sie, also du hast ja angedeutet, dass die eine jetzt so eine Superheldenkräfte hat, aber haben die dadurch alle vielleicht, die Toten, können die jetzt fliegen, durch Wände gehen oder irgendwie?
Also das Setting ist sehr, sehr bieder, bis auf sie, die halt, wie gesagt, diese Explosionskraft
da. Das ist das Mädchen, ne?
Ja, also nicht das Mädchen, die jüngere Dame, also die da im Sidecut da. Die hat einen Sidecut, ne?
Ja.
Oder Undercut, Sidecut, keine Ahnung. Die hat halt das, aber vermutlich kommt da noch was, ein bisschen an Background-Story, dass die da nicht ohne Grund da ist. Also ich weiß es nicht. Weil ganz am Anfang ist das, glaube ich, so, da wird sie ja von einem Freund weggezogen von diesem Flieger, nur um dann, quasi nicht vom Flugzeug hier niedergemacht zu werden, sondern von ihrem Freund erschossen zu werden. So nett ist man.
Okay. Ne?
Aber trotzdem enden sie letztlich dann dort.
Ein guter Freund, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde.
Genau. Aber das, oder nee, wo war denn das? Erinnert die sich daran? Da war das ein anderes Comic, mit dem erschossen werden. Ich dachte, das wäre das gewesen. Nee, ich finde es nämlich gerade nicht, die Szene, oder das ist Heft 2. Ah, keine Ahnung. Ja. Hab ich denn doch vielleicht was gespoilert? Warte mal, jetzt guck mal ganz kurz. Doch ein bisschen gespoilert jetzt. Ich hoffe nicht hier.
Ja, egal. Komm,
ist egal.
Ist doch egal.
Jedenfalls, ach doch. Heft 2, sorry. Aber die Nazis kommen auch nochmal. Ne? Also Nazis gibt's auch.
Das war jetzt ein Spoiler.
Nee, Nazi, die machen aber nichts weiter. Das weiß ich. Außerdem, hallo, Nazis.
Die machen nur so ganz normale Nazi-Sachen.
Und gute Hefte sind immer mit Nazis.
Die Nazis machen doch nichts, sie wollen doch nur spielen.
Ja, sind ganz lieb. So, du hast hier ein Klopper von einem Buch als nächstes, oder?
Welches meinst du denn? Also ich habe, ja, also da wollte ich nur ganz kurz nochmal was zu sagen. Und zwar gibt's jetzt von Marvel beziehungsweise von Panini gibt's jetzt so eine neue Serie. Das sind die Must-Haves. Haben so oben so, also die sind dann.
Da steht Must-Have drauf. Ich dachte erst, das war dein finales Feedback zu diesem Buch, aber das heißt wirklich Marvel Must-Have.
Das heißt Marvel Must-Have, das ist so eine neue Serie. Und da sind sozusagen die Klassiker, das finde ich total cool, muss ich sagen, weil ich ja echt einer bin, der auch vieles verpasst hat. Beziehungsweise auch so ähnlich wie bei dir auch nicht so genau weiß. Also wir sind ja nicht sozusagen
Kanon-Leser,
die diese Serien abonniert haben, aber es gibt ja dann immer diese Events, ne? Und die coolsten sozusagen Events oder oder irgendwie Stories werden hier halt zusammengefasst in so richtig fette Bücher mit Hardcover und auch wieder so ein bisschen drumherum. Aber jetzt in dem Fall jetzt hier nicht so viel drumherum, aber muss auch gar nicht sein. Das ist einfach schon, wenn man hier sieht, ne, das, also ich rede jetzt gerade über Must-Have Planet Hulk, was ich ja schon mal vorgestellt hatte. Und zum Beispiel, wenn man sieht, was das hier enthält, ne, das enthält Incredible Hulk von 2000, Nummer 92 bis 105, dann Giant Size Hulk von 2006, Nummer 1 und noch Material aus Amazing Fantasy von 2004, und zwar Ausgabe 15.
Ja.
Und also wie soll man das, weißt du, wenn man, also wie schwierig das auch teilweise einem gemacht wird, eine so einer Story, so einem Arc halt zu folgen. Und hier gibt's halt einfach das in einer schönen Ausgabe. Also es gab ja schon mal eine Ausgabe, aber meistens, ihr kennt das ja, bei Panini ist ja meistens dieses Paperback, ne, dieses Trade Paperback, was auch wirklich sehr schönes Format ist, sich auch leichter so, sag ich mal, transportieren lässt oder im Bett lesen lässt vielleicht. Aber jetzt zum Beispiel Planet Hulk, das hatte ich ja schon mal vorgestellt, diese Geschichte, wo Hulk sozusagen, wo die Avengers, glaube ich, oder so, dann entscheiden, ey, der macht hier mehr kaputt, als er uns hilft. Und deswegen verbannen sie ihn dann, tricksen ihn so ein bisschen aus und verbannen ihn ins All. Und dort landet er halt auf so einem Planeten, wo er dann erst so ein Gefangener wird und dann so Gladiatorenkämpfe ausführen muss und da so lauter verschiedene andere Außerirdische mitbekommt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie vielleicht das alte Rom oder so. Und dieser Imperator dort, der unterjocht die ganzen anderen außerirdischen Völker und er lernt halt andere sozusagen von diesen Völkern so völlig verschiedene Rassen und so kennen. Wird dann fast wie so eine Ikone dort auf der Welt und führt dann halt den Widerstand an. Und wie gesagt, für mich ist es wirklich das Beste, was es an Hulk-Material gibt oder das, was ich jedenfalls kenne. Wie gesagt, ich hatte es auch schon mal vorgestellt, es gibt auch so eine Trickfilmserie oder nee, einen Film, den fand ich auch total gut, wirklich. Und es gibt den, was ich relativ enttäuschend fand, diesen Marvel Cinematic Universe Kinofilm auch, irgendeinen Thor-Teil, wobei ich diese Thor-Sachen schon immer mit am besten finde, aber und der war auch okay, aber es hieß halt immer, die machen hier Planet Hulk und die haben halt Elemente daraus benutzt, aber lange nicht so cool und so auf Hulk fixiert und diese, also auch diese Freundschaft, die da zwischen diesen verschiedenen Charakteren entsteht und dann auch, ohne jetzt zu viel zu spoilern, müssen natürlich auch welche davon sterben oder sich opfern oder sonst was und das ist wirklich total ungewohnt, sage ich mal, emotional und so ein bisschen tiefgründiger auch meiner Meinung nach. Also ein richtig, richtig cooles Ding. Greg Pak hat es gemacht Und also eine Riesenempfehlung und vor allem guckt euch mal wirklich an, was es da noch so gibt. Ich habe mir direkt ein paar andere noch besorgt, die ich immer verpasst hatte. Ich glaube, eines der ersten Events, was es jemals gab oder was so richtig auf meinem Schirm war, war dieses Civil War. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, das war also, war das nicht das erste, naja, eines der ersten großen Ereignisse?
Genau, würde ich auch sagen. Und da haben damals so viele von meinen, oder so viele Kumpels habe ich nicht, die jetzt regelmäßig Comics lesen, aber da habe ich wirklich mal einige gehabt, die gesagt haben, ey, das ist voll cool und das musst du mal lesen und so. Und das hatte ich aber nie geschafft, weil, wie gesagt, wie soll man sowas sich zusammensuchen dann? Und das gibt's jetzt halt einfach als Must-Have. Gar nicht so dick, komischerweise, habe ich auch hier schon liegen. Und noch ein, zwei andere habe ich mir auch schon direkt besorgt, aber die ich damals mehr oder weniger verpasst hatte. Gibt's auch, also eigentlich von jedem Superhelden, den man aus dem Marvel-Universum cool findet, gibt's sozusagen die besten Sachen, also diesen, der Tod von Wolverine oder so und dann irgendwas mit Spider-Man, also einfach diese, die großen, also die besten Events sozusagen, gibt's als coole, gebundene Bücher, alles in einem Ding, Must-Have, auf jeden Fall mal angucken.
Kanntest du aber schon, lass mich doch mal ganz kurz, kanntest du von den Geschichten schon was oder ist das alles komplett neu gewesen?
Das Planet Hulk kannte ich komplett.
Okay.
Das habe ich hier sogar schon mal vorgestellt.
Nee, wegen dem Must-Have, aber ja, du hast das gelesen, aber als du das zum ersten Mal gelesen hattest, waren das auch, sag mal Geschichten dabei, von denen du sagst, ach ja, habe ich schon mal gelesen oder mehr so zusammengetragen, cool, jetzt kenne ich die Background-Story.
Also die anderen Must-Haves habe ich ja noch nicht gelesen, ne?
Nee, jetzt von dem, was du gelesen hattest. Das,
von dem, was ich gelesen habe, sind es die Sachen, die ich schon kannte, weil die haben ja schon mal diese Planet Hulk-Sachen als Sammlung rausgebracht, aber dann in zwei oder sogar drei Trade-Paperbacks. Und ich habe mir das jetzt eigentlich vor allem noch mal deswegen geholt, weil es halt einfach meine Lieblingsgeschichte ist und ich das noch mal in einer schönen Ausgabe haben wollte.
Okay.
Aber die anderen, die Civil Wars und so, die, da kann ich euch dann noch mal genauer erklären oder erzählen, dann, wenn ich die gelesen habe.
Genau, wird also noch kommen.
Genau, richtig. Die werden noch kommen. Planet Hulk reicht, glaube ich, was ich gesagt habe, das Beste, wo gibt. Also würde ich mir an eurer Stelle auf jeden Fall mal angucken. Eine kleine Sache noch, das ist ja fast wie so ein News-Teil, könnte man sagen. Ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Bei Netflix kommt eine He-Man-Serie raus, eine neue. Und zwar ist die von Kevin Smith produziert, oder ich glaube, er hat die auch geschrieben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Kevin Smith?
Oder das ist jedenfalls sein Konzept und so. Was?
Der Kevin Smith?
Der zum Beispiel dieses Clerks oder
ja, genau.
Clerks
ja.
oder wie das ja. gemacht hat und diese Jay and Silent Bob Sachen
ja,
und so.
Genau,
und
genau.
Der hat ja auch sehr, sehr viele Comics geschrieben und er ist wohl auch He-Man-Fan und auch, er vergleicht immer He-Man wohl mit Superman. Da gibt es ein paar coole, also wenn ihr die Trailer könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal angucken und da gibt es auch so ein kleines Interview mit ihm und da wird auch nochmal, glaube ich, gesagt, dass er halt eigentlich für He-Man, also für ihn ist He-Man halt eigentlich Superman und zwar, er hat auch diese Geheimidentität, ist auch der Schnösel, wenn er nicht das Schwert zieht sozusagen, also wenn er nicht die Macht zeigt, dann ist er halt so total, sage ich mal, unterbewertet und er hat auch diese Freundin, in dem Fall, also Lois Lane ist es bei Superman und Teela ist es halt bei He-Man. Und er sagt halt, dass diese Serie soll wohl mehr oder weniger darum gehen, dass Teela rausfindet, ach je, den Typen, den ich hier die ganze Zeit beschütze, dieser Adam, das ja. ist ja der He-Man, der uns die ganze Zeit eigentlich beschützt. Und das ist wohl so ein bisschen der Aufhänger und es kommt fast so rüber. Also es geht wohl mehr um Teela als um He-Man, so wie man, was man so zwischen den Zeilen lesen kann oder hören kann. Und irgendwie könnte es sogar sein, ich könnte mir sogar vorstellen, dass entweder, also He-Man scheint das schwer zu verlieren oder vielleicht sogar zu sterben oder, also ich glaube, der hat sich da was richtig Krasses ausgedacht und ich war total begeistert wirklich von diesem Trailer, das ist so cool mit so einer, also weiß ganz genau, seine Zielgruppe kennt er ganz genau, so 80er Jahre irgendwie, wie heißt denn, ist es Bonnie Tyler oder so, Hero oder so heißt das Lied, glaube ich, ne? Und das so zusammen mit dieser Animation, die halt wirklich einfach richtig überragend ist. Das ist das gleiche Studio, also ein amerikanisches, sage ich schon, japanisches Studio, glaube ich, was auch diese Netflix-Serie Castlevania gemacht hat, die ich auch wirklich überragend finde.
Ja.
Richtig, richtig, richtig cool, hatte ich hier, glaube ich, auch schon mal was drüber erzählt. Und die, dass die nochmal an den He-Man rankommen und ich habe auch schon direkt gegoogelt, was es an neuen Actionfiguren gibt. So. Ich hoffe, ey,
nicht
ich
zu viele.
Hoffe, ich komme da nicht wieder in so einen Sumpf und sammle irgendein Zeug, was ich dann, ich meine, was soll ich mit dem Kram, aber irgendwie irgendwie hole ich mir den Scheiß dann trotzdem.
Aber ich sehe das auch manchmal bei anderen Comic-Autoren oder Autoren, ne? Dann machen die irgend so ein Posting auf Instagram und du siehst im Hintergrund so ihr Buchregal oder Bücherregal oder einen Schrank und da stehen, wie heißen diese, in diesen viereckigen Packungen, diese...
Ach, die, sag schon jetzt, ach, das ist ja unangenehm.
Naja, diese Wobbleheads oder keine Ahnung, ob die nicht wobbeln, keine Ahnung.
Scheiße,
jetzt hab ich doch falsch. Gefühlt 50 Stück da hinten rum, alle noch original verpackt in diesen Kartons, wo du dann die hintere Reihe schon gar nicht mehr siehst, wo ich mir denke, Geld gut investiert. Ja,
also so, ach genau, Funko Pops hießen die, genau. Funkos sagen die immer, genau. Die meinst du, ne?
Ja, genau. Na gut, ich meine eine Figur so.
Ja, ich habe da einen Skeletor, genau, habe ich davon. Aber das Problem ist, dass ich habe ja auch so eine Regale, ne, und jede Menge, aber das Problem ist, ich habe halt so viele Bücher durch diese ganzen Cover, die ich male, dass da wo jetzt vorher noch ein paar Figuren standen, fülle ich dann eigentlich immer mit Büchern auf und die Figuren kommen dann doch in irgendwelche Schubladen dann teilweise. Also ich habe jetzt hier gerade nur noch...
Du musst dir neue Regale aufstellen.
Ja.
Neue Regale braucht der Helge.
Es sind schon ganz schön viele, muss ich sagen. Sind schon... Ja, hier vier Regale mit noch oben raufgebaut und woanders sind auch noch, in anderen Zimmern sind auch noch welche. Also,
pass mal auf, da du heute ein bisschen mehr hast, mache ich kurz mal mein nächstes und dann ist das so ein, dann darfst du sogar den Rausschmeißer dann spielen. Dann, ne? Ich mache jetzt Basilisk, ein Buch von Colin Bunn, den wir wiederum kennen. Das ist ein alter Bekannter. Wenn der was schreibt, gucke ich zumindest mal rein. Ne? Weil der hat, jetzt habe ich vergessen.
Sag nochmal, woher wir den kennen.
Na, Harrow County, der hat für Deadpool geschrieben. Ah. Der hat Dark Ark, hatte ich damit auch schon mal vorgestellt. Der hat so ganz viel Horrorkram macht der halt für X-Men, glaube ich. Dark Knight, also Return of the Living Death hat er gemacht, glaube ich. Nee, Deathpool. Return of the Living Deathpool. Die Unholy Grail.
Aber grafisch ist es ja super, ne? Muss man echt sagen.
Genau, Männer Black. Also, das Cover sieht super aus schon mal, ne? Basilisk, also dieses mythische Tier, was war denn das? Irgendwas Schlange und?
Also, ein Drache. Es gibt da so verschiedene Sachen. Es gibt ja auch echt in Wirklichkeit einen Basilisk, aber eigentlich, ich glaube, der klassische Basilisk ist auch dieses, so ähnlich wie Medusa, so ein Drache, der, wenn er dich anguckt, dass du zu Stein wirst.
Oder sowas, genau. Also, nee, jedenfalls genau. Und ich mag das und ich fand das Cover halt toll. Das war halt so ein Blau-Grün-Ton-Szenario, ne? So fünf Personen, wovon du nur eine siehst, wobei du gleich wieder siehst, die hat entweder eine komische Krone auf und ein Leuchten in den Augen und im Hintergrund sind die alle dunkel und es fängt auch ziemlich, sagen wir mal so, düster an. Also in einem Stil, ich weiß gar nicht, habe ich eine Preview, habe ich noch nicht jetzt hier. Hast du eine Preview zur Hand? In so einem Wasserfarben? Ja,
ich
kann
reingucken. Darf ich ganz kurz mal noch was sagen, was mir beim Cover auch da direkt aufgefallen ist? Und zwar, ich meine, die Figuren im Hintergrund sind zwar alle schwarz, aber jede von den Figuren hat ein Merkmal, was leuchtet. Und der eine, das sieht aus, also entweder der hat irgendwas am Hals oder halt so ein Grinsemund. Zähne, ja, die andere hat so eine Blumenkrone. Der Typ scheint irgendwelche Vögel dabei zu haben, und dann gibt es noch ein Mädel, was irgendwie so eine hervorgehobene Hand hat. Also als wenn die auch wieder so ein Superhelden-Team, wo die sich so schön ergänzen können. So.
Wobei das tatsächlich am Anfang nur bedingt ein Verkaufsmerkmal ist, also für diese Serie. Der Artist dahinter ist Jonas Scharf oder Jonas Scherf, keine Ahnung, irgendwie hat er mit deutschen Wurzeln. Und es fängt mit so Wasserfarben an, also im Verhältnis zu dem Cover fängt das erstmal so ein bisschen gedeckter, so ein bisschen entsättigt an, so ein bisschen Retro, ne, so Sepia und dann eben so ein Blau-Grün, wobei die Farbpalette trotzdem aufgegriffen wird vom Cover. Und der Rabe, also Poes Rabe ist auch zu sehen und es hat sowas von The Walking Dead, ne? Da kommen halt Leute aus dem Barfuß mit, man möchte fast sagen, so eine Art Sträflingskleidung, aber halt in Grün in die Stadt und die Leute, die in der Stadt sind, die gucken die schon ein wenig seltsam an. Und dann passiert etwas, denn die werden etwas übergriffig, diese fünf Leute. Und das ist schon irgendwie ein bisschen gemein. Ne? Da ist einfach, die sind einfach böse. Und dann sind wir aber...
Ja, die zerquetschen direkt den Kiefer von dem einen Typen, ne?
Genau, genau. Und dann folgen wir, dann sind wir aber in der Jetztzeit, sage ich mal so, ne? Das sieht man auch, dass die Farben dann viel gesättigter sind, eher so in Richtung das, was auf dem Cover zu sehen ist.
Und da ist ja ganz anderer Zeichenstil, genau. Auch, ne? Mhm. Ja, auf einmal gibt es, also hier in dem vorherigen sind halt die Outlines wirklich nur so angedeutet, sage ich mal. Also es gibt eigentlich gar keine richtig, ne?
Und so Wasserfarben und dann koloriert,
auf, ne? Einmal geht es wieder zu einem, ich sag mal, relativ klassischen Schwarz-Weiß und dann koloriert so mäßig, ne? Also mit so viel Schwarzanteil und richtig gut sichtbare Outlines.
Wobei das halt von der, dann nach das hintere Artwork tatsächlich auch von der Kolorierung lebt, weil die ist einfach schön lebendig gemacht. Und du siehst halt zwei Charaktere, zwei weibliche Charaktere, na gut, das, ja doch, das siehst du schon, dass es die eine auch eine Frau ist. Denn die eine ist ganz normal, ne? Die läuft halt quasi, die packt ihr Scharfschützengewehr, ihre Knarre ein und geht dann...
Ist ganz normal.
Na ja, aber die andere hat halt so einen
dunklen... Ja, so normal, wie man halt in den USA ist. Man
so, packt so,
halt
so einen dunklen Umhang und es ist mir jetzt tatsächlich erst jetzt aufgefallen nochmal, einen dunklen Umhang und die Augen sind halt verdeckt, das ist mir schon vorher aufgefallen, aber dann siehst du halt diesen Raben vom Anfang, der fliegt und dann liegt dann auch noch ein toter, wie so ein gegrillter Vogel auf der Straße, so ein bisschen skurril. Und dieser verdeckte Typ, also diese verdeckte Dame, also die maskierte Dame, die geht in dieses Diner und bestellt halt hier, keine Ahnung, Pulled Pork, irgendwas, will was essen, isst, legst Geld hin, will wieder rausgehen. Und die vom Anfang, die normale Dame, die ihren Whisky getrunken hat in der gleichen Kneipe mit der Knarre und diesem Scharfschützengewehr, folgt der verhüllten und will sie stellen. Und da merkst du schon irgendwas.
Darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Ja. Die wird ja so eingeführt, halt, wie gesagt, mit diesen, dass sie eigentlich so eine Art Schleier vor den Augen hat, wo man dann denkt, so, ist die blind oder irgendwas vielleicht? Oder keine Ahnung, sieht so ein bisschen. Und dann sieht man aber, wenn man genauer hinguckt, auf ihrer Jacke hinten ist so ein Auge symbolisch raufgemalt, wo man dann gleich so, huch, okay, die eigentlich hat sie, verdeckt sie die Augen. Also ist sie vielleicht so eine Seherin oder so, denkt man sich gleich? Oder hat sie Laseraugen, die
sie
schützen?
Naja, sagen wir mal so, sie hat noch mehr. Fähigkeiten, die mit den Augen zusammenhängen und um es mal ohne zu viel zu spoilern, dieser Umhang, diese Verhüllung, die schützt quasi das Gegenüber. Genau, und jedenfalls entführt dann doch, die hat bestimmt auch einen Namen in dem Comic, aber wie gesagt, Namen habe ich immer nicht so, die typische Amerikanerin mit der Knarre und den Waffen nimmt sie halt gefangen und dann entspinnt sich so eine Diskussion aus den beiden und stellt sich heraus, dass sie halt die vom Anfang, weißt du, da war dieser, ich sag mal, dieses Massaker passiert und das ist halt einer dieser fünf Personen aus diesem Massaker und die Kopfgeldjägerin, sag ich mal so, Hannah heißt sie übrigens, die will sie stellen und dann sagt die Gegenüber, die heißt Regan, ich bin gar nicht so der eigentliche Feind, sondern der eigentliche Feind lauert mittlerweile vor der Tür und dann siehst du so eine Rockergang, die plötzlich dieses Motel dann stürmen wollen und mordsmäßig runter, also so Knarren auspacken und wild um sich schießen und dann sagt dann die eigentlich auf den Stuhl gefesselt war, pass auf hier, halt, also Hannah, schließ deine Augen und dann nimmt sie diese Augenbinde, diese Augenverdeckung ab und dann macht sie die Augen auf und dann leuchten sie blau und die da quasi sie angeschaut haben, die haben blutige Augen und sterben. Und dann ist da quasi fast schon Schluss erstmal, ne? Die beiden Mädels, die kommen sich halt doch irgendwie näher, weil sie merken, sie kämpfen auf der gleichen Seite. Dann ist nochmal so kurz vor Ende nochmal dieser Rabe zu sehen, der hat auch so leuchtend rote Augen und fliegt zurück zu so einer Cabin in the Wood und dort sind die restlichen vier und man weiß jetzt nicht, sind die jetzt gut, sind die böse, in welche Richtung das geht. Es jedenfalls wissen sie jetzt, wo ihre Gefährtin ist und da nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Hätte es da, ich glaube, das gab noch keine zweite Ausgabe, eine zweite Ausgabe gegeben, hätte ich unmittelbar gerne direkt weitergeguckt, gab es nicht. Hat mich jedenfalls wirklich gecatcht, gefangen, gefesselt. Ist ein cooles Setting und nicht ganz so.
Klingt ziemlich cool, ja, so muss man sagen.
Genau. Ja, es ist halt, wie gesagt, Colin Bunn, der schafft es manchmal. Also ich muss sagen, nicht alles von ihm gefällt mir. Es gibt Sachen, die finde ich zu viel Text, zu mythisch aufgeladen, zu, also es entfaltet sich manchmal etwas träger, aber das ist wieder eines dieser Bücher, die es sofort, wo du denkst, Horror, ne? Also nicht ganz so klassischer Horror, gut, Mord und Totschlag, aber subtil und nicht zu textlastig. Deswegen super. Also ich fand es sehr, sehr angenehm, das zu lesen. Ja.
Cool. Ich habe gerade mal nachgeguckt, dieser Jonas Schaaf ist wirklich ein Deutscher anscheinend, ein Nürnberger.
Aha. Also noch schlecht. Einer, der in Deutschland zeichnet, oder ist der in
das weiß ich jetzt nicht so genau.
In den USA, hat ja nicht eine Face, ja, der Nürnberger Marvel-Zeichner, Jonas Schaaf, ja cool. Siehst du, mein Gott, wir kennen hier gar nichts hier, wir kommen ja hier direkt vom Dorf.
Deswegen, dafür bin ich doch da.
Du sag bloß, du hättest den schon
vorher mich aufzuklären. Ja, cool, hört sich auf jeden Fall super an, kann man sich gut vorstellen, auf jeden Fall.
Ja, weil, und du, wie du schon sagtest, ne, du hast da dieses Cover, was so ein bisschen in die Richtung vorgibt, ne? Du weißt, okay, die anderen werden auch irgendwelche Fähigkeiten haben, ne? Die sehen dann auch so wie ein, der eine sieht ein bisschen aus wie Wolverine, also nicht jetzt so von der Art, der heißt so ein Holzfäller-Typ, der andere hat eher so hier, ja. Wie heißt er? Xavier? Nee, nicht Xavier. Professor Xavier? Doch, ne?
Ja,
Professor X, aus. Und dann hast du dann so eine Lorelei und noch irgendeine andere. Also die haben schon alle irgendwelche bestimmte Fähigkeiten, wobei wahrscheinlich in den nächsten Heften dann erstmal erörtert wird, was genau das ist und wo die überhaupt herkommen und warum die damals da so ein bisschen Berserker Amok gelaufen sind und was es mit denen auf sich hat. Aber das Setting stimmt und es ist, man möchte weiterlesen.
Schon mal spannend.
Ja, ja, genau.
Cool, gerne. Gerne liest man mehr.
Wenn es was raus ist. Ich lese es tatsächlich immer mal ein paar Hefte mehr weiter. Macht Spaß. Mhm. So, cool. Dann etwas, ein alter Bekannter. Du hast aber dann hier die Omnibus Sweet Tooth Super Deluxe Version von deinem Buch. Wir hatten ja schon, weiß gar nicht, vor ein paar
vielen Jahren, Ausgaben.
Ja, auch schon mal Sweet Tooth, habe ich verraten, in den Himmel gelobt und besprochen und gelesen.
Und genau, und jetzt hatte gerade irgendwie der gute Benny hatte in die Kommentare geschrieben, ob wir schon mitbekommen haben, dass es das bei Netflix jetzt auch gibt. Und dann hatte ich mir das tatsächlich mal angeguckt und auch nochmal dann gesehen, dass es jetzt auch, also so ähnlich wie diese Must-Haves jetzt von Panini, gibt es halt hier ein, das nennt sich dann Deluxe Edition Sweet Tooth. Und da sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten es sind, aber es sind auf jeden Fall mehr als diese typischen, ach genau, das ist Heft 1 bis 12. Also es sind sozusagen, ja, mehr oder weniger zwei Trade Paperbacks oder so dann wahrscheinlich. Ja,
sogar drei, glaube ich.
Waren das drei?
Also ich war mir ziemlich sicher, dass das sogar ganz schön dick war. Ich kann ja mal nebenbei gucken, was man
ja, es ist richtig dick, halt 12 Hefte, ne? Das ist ja schon Wahnsinn. Ja, also jedenfalls, das ist natürlich schon so ein echt, also wie so ein Klassiker und freut dann natürlich auch, dass das jetzt durch Netflix nochmal mehr Leute mitbekommen. Und ich wollte nochmal ein bisschen über das Comic erzählen und dann auch nochmal ein bisschen, was mir bei der Serie aufgefallen ist. Und ich fand es halt ganz schön, weil natürlich, ja, du das natürlich auch kennst, Daniel, ne?
Ja,
und
natürlich
auch mindestens die ersten Teile in der Serie geguckt hast.
Den ersten und Teil. Aber da kommen wir dann nach meinem Buch, das machen wir dann als Rausschmeißer nochmal, weil das ist ja dann Netflix. Du machst mal nochmal die gebundene, wunderschöne Ausgabe und dann interessiert mich mal, ob die jetzt, also ist die größer oder ist die genauso groß wie die US-Hefte?
Nee, ist genauso groß oder, ja, ist genauso groß.
Okay.
Genau. Genau, also, Daniel, können wir ganz kurz mal Pause machen, kurz?
Warte. Und wir sind zurück.
Genau, also worum geht's eigentlich bei Sweet Tooth? Das kann ich ja nochmal kurz zusammenfassen. Da gibt's halt diese Seuche, die, sagen wir mal, den Großteil der Menschheit auslöst. Und zur gleichen Zeit werden keine normalen Kinder mehr geboren, sondern sogenannte Hybriden. Das sind dann ja sozusagen Kinder, halb Mensch, halb Tier. Wobei dieses Halb, das kann variieren. Also es gibt welche, die sind fast komplett Tier und haben nur wenig Menschliches an sich. Und es gibt welche, die sind eher Mensch. Und wir begleiten auch jemanden von denen, die halt eher wie normal in Anführungsstrichen normales Kind sind halt. Und zwar Gus, der hat, also wie gesagt, eigentlich ein Junge, wie man, also wie immer.
Wie du und ich.
Hat dann aber so eine Hirsch, ein Hirschgeweih, was dann auch, weiß ich nicht, wächst sozusagen wie beim Hirsch, wenn er klein ist, als er noch klein war, dann klein. Und hat noch so eine Ohren halt, wie so ein Wildtier halt, ne? Und genau, er lernt halt von seinem, er ist da eigentlich, wir begleiten ihn eigentlich die ganze Zeit, könnte man sagen. Und er lebt die ersten 9 oder 8 oder 9 Jahre seines Lebens in so einer Hütte mit seinem Vater zusammen, ohne seine Mutter. Und der Vater baut da mit ihm zusammen Gemüse an und hat dann auch so Regeln aufgestellt. Denn ja, diese Seuche, also die bringt natürlich auch viele böse Leute so aufs Spielfeld, weil viele, das ist so ein bisschen unterschiedlich bei der Serie und beim Comic. Bei der Serie ist es so, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon vermischen soll, aber bei der Serie ist es so,
lass uns doch dann die Serie nachher noch mal kurz die Unterschiede am Ende machen, weil das ist dann.
Genau, die Unterschiede können wir noch mal am Ende machen. Genau. Jedenfalls gibt es viele, die diese Tiere dann irgendwie jagen, diese Tiermenschen, diese Hybriden. Die sind, und deswegen muss er sich davor schützen und dann gibt es dann bestimmte Regeln. Und man merkt auch, diese Regeln, die sind halt so, dass er nicht aus dem Wald raus soll. Er ist sehr religiös, der Vater, und gibt es auch an seinen Sohn weiter. Also die beten jeden Tag, ist auch eine Regel, dass er immer beten soll. Dass er sagt, dass außerhalb des Waldes alles brennt, dass da mehr oder weniger die Hölle ist. Und er soll, wenn er irgendjemand anders begegnet, soll er dem auf keinen Fall trauen, sondern sofort wegrennen und so. Und ja, jedenfalls ändert sich alles und es ist beim Comic auch sehr schnell auf den ersten Seiten, also da passiert echt viel. Es ändert sich tatsächlich alles, als der Vater dann auch diese Seuche bekommt, die ist irgendwie, also eines Tages bekommt die gefühlt sozusagen jeder, außer die Hybriden, die sind anscheinend davor, also die bekommt es nicht, die sind irgendwie immun. Deswegen sind sie auch so begehrt übrigens von, teilweise werden die für Experimente oder die probieren Gegenmittel zu finden oder sowas. Also jedenfalls der Vater stirbt dann und dieser kleine Junge, der muss sich dann halt umgucken, was er jetzt denn macht und versucht sich eigentlich an diese Regeln zu halten, aber wie halt Kinder sind, super neugierig. Er geht dann zu diesem Zaun und wundert sich so, huch, hier, das ist auch so, es fängt schon so cool an halt, ne? Weil das ja die ganze Zeit ist halt so religiös und er sagt dann so, ja, hier brennt ja gar nichts, ich sehe hier nur ein paar umgekippte Kreuze und diese Kreuze sind halt diese Strommasten, aber das hat halt gleich wieder irgendwie was wie diese ganze Religion sozusagen mit Hölle und so weiter in Frage zu stellen. Also es ist so coole Symbole werden dort auch oft benutzt. Fand ich total cool, dass ich es jetzt nochmal gelesen hatte. So eine Kleinigkeiten vergisst man natürlich. Mhm. Und dann kommt da so eine Jäger, nehmen dann die Fährte auf und wollen ihn dann tatsächlich auch töten. Und aber so ein, ich sag's jetzt mal, so ein großer, brutaler Mann, Jeppard heißt der, so ein ehemaliger Hockeyspieler, der rettet ihn dann tatsächlich und gibt vor, ihm zum sogenannten Reservat bringen zu wollen, wo wohl diese Hybriden, also der einzige Ort, an dem die Hybriden wirklich sicher sind. Ja, also das ist sozusagen die Story. Wie gesagt, da gibt es ganz viele Sachen, die wirklich völlig anders sind bei dieser Serie. Also teilweise einfach so ein bisschen, sage ich mal, moderner gemacht oder diverser auch. Also zum Beispiel dieser große Mann, das war halt hier so ein weißer Eishockeyspieler. In der Serie ist es dann ein schwarzer Footballspieler. Und
der ihn hat ja auch ein eigentlich bisschen auch jagen will, ne? Der ist ja auch, also eigentlich ist ja auch quasi hinter ihm her, aber wird dann, entscheidet sich dann doch irgendwie um, das nicht zu machen, weil er halt sieht, dass das auch nur ein kleiner Junge ist, der quasi schon eine ganze Weile, also in der Serie ohne seinen Vater da hausen muss, der ihn da quasi die ganze Zeit hat versucht zu beschützen vor dieser bösen Welt, wobei das in der Serie tatsächlich ist. Ich finde, das Comic funktioniert für mich besser. Ich habe wir machen eine Fortsetzung folgt noch und da war der Ansturm gegen diese Serie relativ groß und ich habe gesagt, pass auf, okay, ich sehe es ein. Ne,
Junge, die fanden das alle blöd, die Serie?
Ne, die haben noch nicht geguckt, aber die Schwelle zu überschreiten, zu sagen, ich gucke es, die war so hoch, ich sage, pass auf, ich gucke die Serie erstmal zu Ende, in Anführungszeichen, oder ich gucke sie und dann sage ich euch, und selbst mir, der ich das Comic mag und weiß, in welche Richtung das geht. Ich fand den Piloten auch extrem langweilig, die Serie. Also weißt du, das hat mich schön gemacht, ne? Alle Kinder, alles immer hier so Goldstaub drumherum, alle kriegen irgendwelche Besonderheiten, ne? Das ist halt so eine, ich sag mal, Plage, wie auch immer, oder wie sagen es ja, die schildern es als neue Evolution der Menschheit irgendwie und dann jagen die Menschen die und der lebt da zurückgezogen mit einem Zaun, also abgezäunt mit einem Maschendrahtzaun da irgendwie und so ist Selbstversorger irgendwie und aber irgendwie hat mich tatsächlich nicht so abgeholt. Hast du es, also über den Piloten hinaus geguckt, hast du es komplett geguckt schon?
Ich habe es tatsächlich zu Ende geguckt, weil mich das interessiert hat, aber bei mir ist es so, also ich muss sagen, die Serie ist schon gut. Allerdings oder sogar, ja, vielleicht sogar besser als gut, aber irgendwie wirkt sie halt gegen das Comic so recht konventionell.
Und ja, vielleicht, halt, genau. Du hast halt bei Jeffrey Lemire diesen sperrigen Comic. Zeichen, ganz kurz, du hast bei dem Comic diesen sperrigen Zeichenstil, ne, diesen grünen, so alles, und da hast du so eine fast Hollywood-Produktion, weißt du, so Bollywood-mäßig, wo überall so ein Weichzeichner drüber gemacht wird, sobald der auch, also nicht überall, aber so, und das ist so ein krasses Missverhältnis, ne? Wo dieser sperrige Stil, Zeichenstil fördernd war für das Buch, ist da eher kontraproduktiv. Ne? Da hätten so ein bisschen schräge Charaktere vielleicht besser getan.
Genau das, ja. Ich habe nämlich auch mal probiert, so, also ich habe darüber nachgedacht, woran das meiner Meinung nach liegt. Und du hast völlig recht. Also der erste Punkt, den ich für mich so ausgemacht hatte, ist halt, dass diese seltsamen, so, weiß nicht, ungelenkten, skizzenhaften, aber halt vor allem auch sehr persönlichen Zeichnungen, die bringen halt so einen völlig eigenen Stil und eine völlig eigene Atmosphäre da rein. Und dagegen, wenn man diese, ist ja halt eine Realserie, ne? Vielleicht hätte man das auch als Zeichentrick dann machen sollen oder so, die wirkt halt mit diesen ganz normalen Schauspielern und diesen Puppen und Computeranimationen dagegen halt so total gewöhnlich. Und auch so zum Beispiel von der rein von der Form, ne, ist halt das Comic so, dass da gehe ich noch mal später ein bisschen, kann ich noch mal ein paar Sachen, die das Comic wirklich ausmachen, meiner Meinung nach, nennen. Also das Comic hat halt wirklich, das spielt halt mit sehr originellen Panel-Ideen und so Parallelmontagen und ist halt künstlerisch, obwohl jetzt Zeichnungen vielleicht nicht einen umhauen, ist es doch künstlerisch, sage ich mal, recht anspruchsvoll. Und die Serie dagegen wirkt halt einfach nur wie eine generisch weitere Hollywood-Serie, ja, irgendwie. Und da hätte man meiner Meinung nach in der Serie halt sicher auch origineller sein können. Also zum Beispiel gibt's ja auch manchmal so Filme, wo es so Panels gibt, die benutzt werden oder Splitscreen-Geschichten oder so, ne? Da hätte man bestimmt auch ein bisschen was machen können. Oder auch vom, weiß ich nicht, also
ja, vom cineastischen Look per se irgendwie. Also einfach so ein bisschen, nicht so weich gezeichnet, ne? Nicht so, es war ja so, naja, fast Fairy Tale, also nicht an allen Stellen, aber so irgendwie.
Ja, ja, genau. Zum Beispiel, also dieser Junge zum Beispiel am Anfang, fand ich den auch irgendwie komisch gewählt oder hatte irgendwie so das Gefühl, also dieser, den haben sie eigentlich schon ganz gut gecastet, aber der durch diese Zeichnung wirkt der halt noch irgendwie gebrechlicher und ängstlicher im Comic. Ich habe aber wirklich das Gefühl, wenn ihr euch dafür interessiert, würde ich sagen, lest auf jeden Fall das Comic zuerst, weil was mir aufgefallen ist, nachdem ich die Serie geguckt habe, war es teilweise so, dass ich, nachdem ich dann halt, wie gesagt, das mit dem Comic nochmal verglichen habe, dass ich am Anfang dachte, krass, das geht hier gar nicht so in die Tiefe bei dem Comic, weil natürlich, also in so einer Serie, also ich meine, das ganze Ding habe ich hier vielleicht in einer Stunde vielleicht durchgelesen oder vielleicht auch zwei oder so. Aber bei so einer Serie, das ist dann so die Staffel, weißt du, das ist ja jede Folge 50 Minuten und so eine Dialoge, die. Genau, und diese Dialoge, die können halt da ganz so sehr viel Kram reinbringen in so einen kurzen Dialogen. Und da hat man hier eher, muss man sich einiges selbst denken, aber was auch, oder selber so zusammenbasteln, was aber wirklich aber total gut auch klappt, meiner Meinung nach. Trotzdem würde ich es euch dann so rum empfehlen. Also was noch zum Beispiel, was ich auch noch gedacht habe, ist dann zum Beispiel die Musik, ne? Dass das, glaube ich, auch kontraproduktiv war, weil das ist auch wieder so ein klassischer Soundtrack, den die benutzt haben, der versucht halt mit diesen typischen Orchesterklängen irgendwie diese Emotionen so zu beeinflussen, zu lenken, weißt du? Das, also, und dann noch mit diesen, wie du gesagt hast, diese bisschen weichzeichniger, dadurch wirkt es manchmal so ein bisschen, also so, ich weiß nicht, ob kitschig das richtige Wort ist, aber halt so, jetzt bitte die Emotion, weißt du, kannst ja, also weißt ja, du schon, was ich meine?
Weiß, ich weiß,
typische, und dann kommt so, oder irgendwie so eine Musik. So
vorhersehbar, wo ich auch gedacht hätte, also noch vorhersehbarer in gewisser Weise.
Ja, beziehungsweise halt so, also auch wieder nicht originell, sondern genau das, was man irgendwie erwartet. Und wie gesagt, die Serie, da hätte man vielleicht auch originellere Musik zum Beispiel nehmen können. Und die Serie ist, wie gesagt, trotzdem finde ich gut, aber halt lange nicht so einzigartig, wie das Comic einem vorkam. Auch zum Beispiel die Erzählstruktur ist klassischer und vieles wurde dann so ein bisschen geändert oder ja, um auch den Sehgewohnheiten wahrscheinlich und dieser Länge einfach des Formats einfach zu genügen so. Und es wurden, was ich ganz witzig fand zum Beispiel, es wurden halt auch viele aktuelle Elemente eingebaut, an der Stelle bist du dann halt wahrscheinlich noch nicht, aber zum Beispiel gibt es ja diese Seuche und natürlich ist ja ganz klar, dass man heutzutage, wenn man sowas dann dreht, irgendwie diesen Bezug zu Corona dann schafft. Ja. Und so ist es halt auch hier bei der Serie, dass es halt auch diese Leute gibt, die dann da gar nicht dran glauben und auch zum Beispiel diese, ja, weiß nicht, ob es überhaupt so eine Tierwesen gibt und so, das wird auch in Frage gestellt, wobei das ist, glaube ich, beim Comic auch schon. Und da gibt es halt zum Beispiel so eine Szene, wo so Leute, die für das Desinfizieren zuständig sind, irgendwie der eine dann so, die machen kurz, setzen sich kurz hin, kurz Pause und der nimmt dann seine Maske ab und raucht dann eine und dann sagt der andere neben ihm halt, hä, das darfst du doch gar nicht oder das ist doch gefährlich oder so und dann, ach Quatsch, die wollen uns das doch nur glauben machen und dann, wer sind denn die? Naja, die da oben, die Politiker, die Pharmaindustrie und dann halt so wirklich, dann reißt er ihm sogar noch die Maske ab und dann werden die halt so ein bisschen, wie man es halt jetzt auch erlebt, dass man irgendwie gar nicht richtig in Dialog kommt, sondern einfach der eine hat diese Wahrheit, der andere hat diese Wahrheit und man ist irgendwie so komisch gegeneinander. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Also auch weil, also es ist ja auch wirklich interessant, finde ich, dass wenn man jetzt Leute mit so einen Masken sieht, das gar nicht mehr so was Ungewöhnliches ist wie vor kurzem noch, sondern man denkt einfach nur, ja klar, so wie halt hier bei uns die ganze Zeit irgendwie.
Ja.
Und diese typischen Streitereien von den Corona-Leugnern und wie werden die anderen genannt? Corona-Schafe oder
Schlafschafe, oder?
Schlafschaf, genau. Ist auch ein cooles Wort. Ja, also das fand ich wiederum ganz gut, aber ich kann ja jetzt noch mal kurz ein bisschen noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, was ich ganz cool zum Beispiel im Comic fand, was ich ja schon angedeutet habe, diese Panel-Ideen, die es da teilweise gibt. Da gibt es zum Beispiel ich glaube sogar eine Doppelseite. Weiß nicht, ob das Comic gerade noch vor dir ist.
Nee, ich hab's dummerweise gerade nicht hier.
Man kann die Seitenzahlen jetzt eh hier nicht sehen, aber da gibt's so eine Stelle, wo er so, wo Gus so benommen ist, also irgendwie so halb K.O. Und dann ist diese Seite aus 16, 20, weiß ich nicht, pro Seite sind dann so 20 so eine Panel. Und der Großteil sind sozusagen wie so ein Puzzle oder so zusammengesetzt, dass man einfach nur Gus da liegen sieht, wie er da die Augen zu hat. Und dann sind aber diese anderen Panel so, als wenn er das so irgendwie mitbekommt, so halt in seinem Halbkoma da, sieht man noch die Schlägerei, die da gerade stattfindet zwischen seinem neuen Freund da, Jeppard, und diesen Leuten, die ihn gerade K.O. gehauen haben oder so. Und so ganz klein, und dann zerfallen diese ganzen Panel noch und fallen sozusagen nach hinten in die Tiefe, in den Hintergrund. Also ganz, ganz, ganz cool gemacht und auch sehr originell, wie das halt, ja, wie man das so halt so vielleicht noch so, ja, so peripher halt mitbekommt, was da um einen rum passiert. Das fand ich total cool. Dann gab es zum Beispiel auch eine Szene, wo Gus hypnotisiert wird, und da laufen dann diese anderen Figuren auf seinem riesigen Kopf rum und unterhalten sich. Und also er selbst auch mit dem Typen, der ihn halt hypnotisiert. Und dann klettern sie in sein riesiges Rehohr rein und benutzen das sozusagen wie so eine Tür oder so ein Fahrstuhl, um in diese Gedankenwelt von Gus einzutreten. Das ist irgendwie einfach cool so. Und da gibt es zum Beispiel eine Kapitelseite, die ist so Malen nach Zahlen mäßig. Und allgemein sind diese Titel der einzelnen Hefte sind immer so richtig cool in die Panel integriert. Also echt richtig cool, meiner Meinung nach. Und ja, also teilweise sind ja auch so ganz kleine Ideen im Comic gewesen, die dann zum Beispiel in der Serie zu ziemlich großen Handlungssträngen ausgebaut werden und so. Und ich fand, allgemein kann man nochmal sagen, vielleicht, dass diese moralischen Fragen, die dann auch teilweise aufgeworfen werden, sowohl in der Serie als auch im Comic, halt zum Beispiel diese Seuche kam zusammen mit den Hybrid-Kindern und vielleicht sie bekommen die halt nicht und können sie deswegen, also kann man die jetzt aufschneiden, um halt eine Lösung zu finden? Sozusagen kann man das Leid von einigen sozusagen akzeptieren, um die Lösung oder ein Gegenmittel für viele dann zu finden? Und da, das sind halt so eine ganz, ja, so eine alten philosophischen Fragen oder auch, also die Würde des Menschen, und ist es zum Beispiel eigentlich ein Mensch, und ist der Mensch, gerade wir mit unserem Veganer-Podcast hier, ist der Mensch denn wirklich wertvoller als andere Lebewesen? Und ja, ist es überhaupt ein anderes Lebewesen? Das ist ja auch schon fast wieder, weißt du, wie so bei, weiß nicht, bei den Nazis oder irgendwas, dass die dann bestimmte Gruppen dann so fast entmenschlichen, damit man sie dann töten darf und so. Und hier ist es halt, geht's halt in so eine ähnliche Richtung teilweise. Und ja, fand ich halt interessant, und man denkt da wieder ein bisschen drüber nach, weil ich das auch nie so richtig verstanden habe mit diesem Wert von Leben, den so, also, weißt du, wenn man sagt, der Mensch ist wertvoller, was ja wahrscheinlich, können wahrscheinlich die meisten schon irgendwie unterstreichen, aber warum eigentlich? Weil er klüger ist, und dann gibt's ja diese Frage, sind dann kluge Menschen sozusagen
noch wertvoller,
mehr wert als dumme, und dann kommt man schon wieder zu so Nazi-Geschichten, die dann halt sozusagen behinderte Menschen, weißt du, die sind ja teilweise wahrscheinlich auch nicht klüger als weiß ich, irgendein Tier oder so, und dann kann man die wieder, also das ist so ganz, ganz böse Gedanken, die man sich da.
Ja, aber das finde ich ja trotzdem immer sinnvoll, diese Gedankenanstöße. Das ist das total, Gleiche, was du cool hast hier, wenn du sagst, du hast einen Katzenbesitzer und einen Hundebesitzer, und den würdest du dann fragen, hier, wie sieht's aus, schmeckt ein Hund oder eine Katze gebraten? Da würden sie dich angucken und denken, du hast sie nicht alle. Hingegen, wenn du sagst, hier, ich lade zum Barbecue ein, Spare Ribs vom Schwein, ist wieder alles, oder, ja doch, Schwein.
Genau, wobei das Schwein wahrscheinlich klüger ist wieder als die.
Ist wieder alles also okay. Also man macht halt irgendwann so ein Rastersystem, und man bleibt da halt, wenn man da nicht rausgerissen wird, halt permanent verhaftet. Ne? Das wäre, wenn die Nazis da weiter rumgespielt hätten, ne? dann wäre wahrscheinlich immer noch, dieser Gedanke ist doch immer noch, dass die Hellhäutigen da irgendwie eine bessere Form von Lebewesen sind. Heute früh kam gerade im Radio, Deutschlandfunk Kultur, hab ich auch nicht drüber nachgedacht, da ging es um Diversität im Orchester, ne? Dass es da kaum, also Orchester, Musiker, kaum Schwarze gibt, also die da spielen oder Dirigent sind und sowas. Und dann hatten sie einen gesagt, ja, pass auf hier, als schwarzer Dirigent, da musst du halt sich doppelt so viel arbeiten und wirst immer noch schief angeguckt. Also das ist immer noch vorhanden, ne? Allein die Hautfarbe. Ne? Und sowas muss einem halt bewusst gemacht werden, dass es da viel ungleiche Behandlung bei Sachen gibt, die nicht ungleich sind.
Ne? Total krass, ja. Naja, also jedenfalls schöne Sachen, über die man dann so, ja, sagen wir mal, wenn man Bock hat, drüber nachdenkt oder auch das einfach
übergeht. Nee, aber das macht wahrscheinlich ein gutes Comic aus. Das ist wie Why the Last
Wind. Finde ich auch.
Ne? Das kannst du halt mehrfach lesen und im Kontext deiner Zeit und deiner Erlebnisse wandelt sich die Sichtweise auf bestimmte Dialoge und Bücher. Nun muss es
endlich haben wir es mal wieder erwähnt im Podcast.
Ich muss mich entschuldigen, beim letzten Mal hatte ich nicht die Zeit gehabt, da noch wieder eins zu besprechen. Deswegen fehlt es, aber egal. Was wollte ich sagen? Nee, aber diese Sichtweise, wir sind halt ein Produkt unserer Umwelt. Ne? Und ich finde, es macht halt Spaß, eben so ein Buch wie im Deutschaufsatz früher, ne? Interpretationsaufsatz.
Ja, da hat es auch immer richtig viel Spaß gemacht.
Nee, das war scheiße manchmal. Aber
was warst du denn für einer, ey?
Das war halt, nee, das muss ich sagen, das war doof, aber das lag halt auch an den Lehrern, die ist das selten, glaube ich, man wollte halt immer irgendwie das Versmaß und dies wissen, also so
auch wieder Baukastensystem. Ja, aber ich wollte gerade sagen, das Interessante ist ja, weißt du, hier, das ist ja gar nicht, da muss man ja gar nicht groß interpretieren. Da ist es einfach so, da kann man mal drüber nachdenken, weißt du, das ist ja, also beim Deutsch war es halt ganz oft so, dass da wirklich, also dieses Interpretieren halt so weit ging, dass man wirklich da was reinlesen wollte oder irgendwie, ne, und das ist ja hier gar nicht, sondern es wird einfach angeschnitten und,
ja, also aber im Rahmen deiner Erfahrung, deines Kontexts, also was du quasi gemacht hast, interpretierst du das. Wie gesagt, deswegen sage ich ja, hättest du jetzt dieses Buch ja als Kind gelesen, gerade so, dass du lesen kannst, dann hättest du wahrscheinlich das überhaupt nie so wahrgenommen, weil dein Erfahrungshorizont noch nicht so weit war, dass du halt, weiß ich, politische oder rassistische Themen in irgendeiner Form gestreift hast. Und wenn du das dann, wie gesagt, mit dem Abstand, und das macht halt ein gutes Buch aus, glaube ich, also das... Ich meine, ich will jetzt Hulk nicht zu nahe treten, haben wir vorhin gehabt, aber ich glaube Hulk, der inhaltliche Kontext, also vielleicht bis auf wenige Bücher, ändert sich wahrscheinlich über die Zeit nicht. Das ist einfach Kampf gut gegen Böse oder hier Hulk macht das.
Ja, aber wie gesagt, das ist da auch schon, das ist schon ziemlich cool gewesen, das Planet Hulk. Vielleicht jetzt
klar. Ich meine jetzt nicht das Planet Hulk per se. Ich wollte jetzt nur irgendein Buch. Also auch klar, hier Hero, weiß ich, was gibt's denn noch alles? Hier Batman oder sowas. Ne?
Ja.
Das ist halt dann doch vielleicht immer generisch das Gleiche aufgekocht, ne, wo du sagst, gut gegen böse, ne, mit Einschlüssen. Aber hier hast du halt eine Serie und das, wie gesagt, nochmal, Jeff Lemire,
ja, auch, macht immer also was ich zum Beispiel auch ganz cool fand hier, da auch nochmal vielleicht als Unterschied zur Serie, der Vater, das hat ja erwähnt, ist, ich glaube in der Serie ist das halt gar nicht, der ist halt sehr religiös und hat sogar so mehr oder weniger seine eigene Bibel geschrieben. Und der kommt im Comic tatsächlich so ein bisschen vor einem wie so ein verrückter Fanatiker irgendwie. Und ja, in der Serie zum Beispiel hat er Kinderbücher dann gemalt. Aber das fand ich zum Beispiel auch ganz lustig, dass er Gus halt nur Lesen und Schreiben beibringt. Und irgendwo im Comic sagt er dann, nee, Mathe und Physik, das hat er mir nicht beigebracht, das ist böse. Und das ist ja auch schon, kommt mir auch schon wieder so ein bisschen teilweise wie halt, weißt du, so dieses, die Darwins Theorie oder wie auch immer, so Evolutionstheorien irgendwie dann einfach leugnen oder halt so bestimmte Sachen, was auch immer. Also war jedenfalls auch nochmal interessant. Und warte mal, was war noch eigentlich? Ich glaube, der Rest würde vielleicht zu viel spoilern, wenn ich jetzt noch tiefer reingehe.
Aber trotzdem, auch für dich Fazit unterm Strich doch das Buch. Also, aber die Frage ist, wenn einer mit der Serie angefangen hat und die blöd findet, dann trotzdem. Schon dann allein
kann er das Buch auf jeden Fall trotzdem lesen. Ja. Jeff Lemire, ich habe, halt, wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, dass ich dann hatte ich mich so an diesen Jungen gewöhnt und habe mich dann gewundert, der sieht ja schon so alt aus und so und hatte das dann irgendwie fast dann am Ende anders in Erinnerung. Und fand es dann auch wieder schade, dass, ach Mensch, und warum ist das hier ein Weißer? War ja eigentlich ganz cool, dass das ein Schwarzer war. Und aber dann, also insgesamt hat es dann trotzdem irgendwie, also irgendwie funktioniert es halt trotzdem viel besser, das Comic, ne?
Ja.
Da sind, also sind auf jeden Fall coole Ansätze in der Serie, deswegen, ich würde die gar nicht so schlecht reden. Aber es ist halt dieses Besondere, was man, wenn man sagen würde, ey, liest das unbedingt mal, das ist wirklich ein tolles Ding, das würde ich halt bei der Serie nicht so unterstreichen, so. Das ist, also dieses ganze Originelle ist halt dort, oder vieles von dem Originellen ist dort halt leider nicht vorhanden.
Und du kannst noch einen Plug machen. Also Panini wird da 3 Bände rausbringen. Es sind insgesamt 40 Ausgaben von Sweet Tooth erschienen.
Wahnsinn,
Genau. Und ja, es gibt, ich habe noch gerade mal geguckt, gibt auch noch so ein Compendium Edition, aber das ist Englisch nur. Da kannst du nämlich alle, was waren es, 40 Ausgaben in einem Buch. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich meiner Erfahrung nach nie gut. Ne? Ich habe ja Why the Last Man als hier dicke Omnibus, Oversize-Ausgabe, dann dieses hier Farsight. Und es lässt sich immer scheiße lesen. Das ist dann tatsächlich, das steht nur im Schrank. Das ist doch wie Calvin und Hobbes von mir. Da habe ich auch diese gebundene Compendium, tralala, alles, also vollständige Ausgabe.
Sieht halt toll aus immer.
Ja, sieht gut aus, aber du kannst das unpraktisch, du kannst es nicht lesen. Also, sorry, dann lieber die Trade Paperbacks oder halt diese abgespeckten, dieser, wo halt nur 2 Trade Paperbacks jetzt wie bei dieser Deluxe-Ausgabe. Was macht denn die Deluxe-Ausgabe nur zur Deluxe-Ausgabe bei Panini? Habe ich das irgendwie jetzt gerade verpasst?
Ich würde sagen, erstmal, dass sie halt auch einfach so toll aufgemacht ist mit Hardcover und Spotluck und sowas, ne? Und dann, dann ist tatsächlich ein schöner, da wäre ich jetzt auch noch zugekommen, ein schöner Bonusteil hinten drin. Und zwar gibt's einmal die tatsächlich ersten Skizzen von Gus und so. Total interessant. Da hatte der so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein Bilbo Beutlin oder so ein Hobbit. Hat er da noch so einen Umhang um und hat auch noch diese Hufe. Ne? Und dann sind die ersten Skizzen von Jeppard. Dann sind so verschiedene Cover-Ideen und immer ein bisschen mit Überlegungen oder mit so kleinen Text von Jeff Lemire da direkt, wo er dann nochmal ein bisschen was dazu sagt, weswegen er was geändert hat und ach, schade, dass ich das hier nicht benutzt habe, finde ich immer noch eine gute Idee. Das finde ich eigentlich besser, diese Skizze, als das, was wir nachher benutzt haben. Aber das und deswegen haben wir es dann nicht gemacht und so. Oder dann, dass zum Beispiel der irgendwie dieses das Schweinemädchen nicht hinbekommen hat und dann seine Frau dann eine Skizze für ihn gemacht hat und so eine, diese ganzen Details, die wirklich Spaß machen zu lesen und sogar, was ich auch ziemlich cool finde, das Proposal, also sozusagen das, mit dem er sich da beworben hatte, sozusagen, das ist ja dann, da schreibt man ja auch tatsächlich schon das Ende mit rein und das in 2 DIN A4 Seiten sozusagen, nee, sogar nur eine Seite eigentlich, wo er dann eigentlich alles direkt erklärt, was die Serie ausmacht und so.
Ja.
Und das ist halt natürlich total cool, wenn man selber
du siehst,
Comics
also
macht,
bei dieser, diesem Proposal, diesem Pitch, da hast du quasi schon das Ende mit drin, also bei der Deluxe-Ausgabe. Ist ja auch blöd dann für jemanden, der
ja,
es nicht
kennt. Ja, das wird extra da geschrieben, also, lieber nicht lesen, wenn man
nicht
sich
kennt.
Nicht spoilern will.
Okay, na gut.
Wenn man das noch nicht kennt.
Sonst wäre es ja echt gemein.
Ja, ja, das wird hier aber extra fett in so einem, mit so einem roten Kasten Warnung. Hier ist der Original-Pitch. Und bitte nicht lesen, ja. Ja, also, wie gesagt, ein ganz, ganz eins der großen, neben Why the Last Man, nee, keine Ahnung, aber also
oder
schon eins der ganz großen Werke wahrscheinlich, die man so, und halt, wie gesagt, Jeff Lemire, so schade, dass er halt so wenig noch zeichnet. Ich finde das irgendwie, also auch wenn die halt alles andere als wirklich so nach so Maßstäben, nach normalen Maßstäben gut sind, die Zeichnungen, ne?
Hatten wir das eigentlich halt on the record oder off the record, wo ich sagte, was mich ein bisschen nervt momentan bei Jeff Lemire ist dieses ganze Spin-off von Black Hammer, wo so unendlich viel erscheint, statt mal wieder so eine kleine, abgeschlossene, coole, selbere eigene Geschichte.
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wer das war, wer das bei uns geschrieben hat, dass er die Sachen alle verfolgt, weil die sind schon ziemlich gut. Das kann man nicht anders sagen, die sind schon trotzdem cool, aber du hast völlig recht, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es da jetzt dann, er hat jetzt rausgefunden, wie man Geld macht oder so ähnlich.
Ja, das ist die Gelddruckmaschine, ja.
Ja, genau, und das kann man ja auch keinem wirklich verwehren,
nee,
so, aber
nicht
es
wirklich.
Ist halt ein bisschen.
Aber es war halt cooler, immer so neue Ideen zu pitchen, aber ich dachte, ich
hätte
auch
Gunnar
was gelesen, was Neues, Cooles.
Gunnar hat es geschrieben, hier, ich kaufe öfters mal Comics nach euren Empfehlungen. Black Magic, der erste.
Was? Würde ich nie machen.
Und
von
Tuna hat er hier geschrieben, und leider habe ich Black Hammer auch nach eurer Empfehlung gekauft. Aber leider nur, weil mir da bis jetzt alles mindestens gut bis sehr gut gefällt und es kommt halt eine Menge Stuff im Black Hammer-Universum raus. Ja, genau.
Meine, auf der anderen Seite, ne, wir hätten uns ja nie darüber beschwert, wenn es noch mehr Sachen von Why the Last Man geben würde, weil es einfach ein cooles.
Obwohl, weißt du, die Legacy wäre dann vielleicht auch weg, wenn es dann nicht auf diesem Niveau bleiben würde, ne?
Na gut, das kann's natürlich. Könnte passieren.
Das so, weißt du, hätte man vielleicht auch gesagt, ja, man kann sich nicht beschweren, wenn noch mehr Star Wars rauskommt, aber irgendwann ist dann auch mal.
Ja, stimmt, das ist das beste Beispiel, dass es halt in die Hose gegangen ist, ne? Oder zumindest vermutlich in die Hose.
Ja, teilweise, ja, genau.
Ja gut, wie gesagt, und Jeff Lemire macht ja, ich hatte ja letztens dieses Sentinent, das hier bei TKO erschienen ist, und dieses Snow Angels, der macht ja auch noch Sachen, die außerhalb dieses Universums funktionieren, ne? Aber und auch kürzer, aber ja, weiß nicht. Muss es denn jetzt zu jeder Figur von Black Hammer da nochmal ein eigenes Universum oder einen eigenen Ableger, eine Reihe geben?
Wann kommen da die Serien, ey? Das wäre ja auch was.
Naja.
Muss ich auch gut
eignen. Ja gut, ja, diese Sentinel, das wäre natürlich, ne, so ein, auch das wäre auch eine prima Idee für eine Serie, die abgeschlossen ist, so eine Miniserie, weißt du, aber es hat halt.
Achso, ich meinte jetzt eigentlich eher Black Hammer.
Achso.
Weil das wäre natürlich auch ein, das könnte ja ein Riesending, das könnte man ja richtig ausschlachten dann. Also wie, so wie so ein Marvel Cinematic Universe halt oder so.
Ey, wie Game of Thrones
dann. Achso, wollen wir nochmal ganz kurz. Hattest du jetzt eigentlich noch eins?
Oder? Ja, ich habe noch eins. Komm, ein rausschmeißen.
Ich wollte mal einmal, wir können jetzt noch einmal kurz hier eine Benny-Frage sonst noch mal schnell machen. Ja,
pass auf, dann mache ich einen rausschmeißen und dann machst du am Ende noch, machst okay. Benny noch einen rausschmeißen.
Gut.
Weil das letzte ist halt wirklich.
Vergessen wir ihn bestimmt.
Nein, den vergessen wir nicht, den können wir noch nicht vergessen. Der hat übrigens den Link geschickt zum veganen Gorgonzola. Habe ich dir geschickt, ne? Hast du hoffentlich drauf
geklickt? Ach, Mist, habe ich vergessen. Ich wollte ihn mal kaufen. Ich wollte ihn mal essen. Ja, genau, muss ich auch gleich mal nachgucken.
Aber hier, wie cool, gesagt, Fehler werden überall gemacht. Und ich habe tatsächlich dieses Comic, das heißt The Bunny Mask. Und ich habe dieses Cover, wo man eine Hasenohrenmaske sieht, die Augen verdeckt. Und darunter so ein, wie es anmutet, also ein japanisches Schulmädchen, lange schwarze Haare, weiße Bluse und Blut überall. Also schon sehr brachial. Und der Autor dahinter, der ist Paul Tobin. Und ich habe aber jemand anderes damit identifiziert, nämlich Paul Tremblay, den man kennen könnte. Ich habe vor Jahren oder eine Weile hier dieses A Head Full of Ghosts gelesen. Und dann, das ist auch ein Film geworden, glaube ich, dieses A Cabin at the End of the World. Und der macht jedenfalls Horrorgeschichten. Und,
ist es nicht Cabin in the Woods?
Nee? Nee, The Cabin at the End of the World heißt das Buch. Aber vielleicht heißt das auch der Film anders. Vielleicht ist es, der Film hat gar nicht mit dem zu tun, keine Ahnung. Der schreibt jedenfalls coole Horrorsachen. Also so.
Ja.
So subtile Horrorsachen. Ne? Also Stephen King, der lobt den auch jedes Mal über einen grünen Klee, und ich glaube auch auf jedem Buch steht ein Blurb von ihm drauf. Hier Stephen King und Joe Hill finden den doch ganz super. Hat er nicht nötig. Aber wie gesagt, Paul Tremblay und Paul Tobin sind tatsächlich zwei verschiedene Leute, auch wenn ein paar Buchstaben übereinstimmen. Na jedenfalls. Und dachten wir, ach naja. Und dieses Buch, bei Aftershock erschienen, ist in dem wieder wunderschönen, ich sag mal, Wasserfarbenstil gehalten, wobei also alles so ein bisschen farbreduziert zurückgelegt, und es fängt aber gleich auf der ersten Seite richtig böse an. Da steht er halt 14 Jahre zuvor, und dann guckt ein kleines Mädchen mit leuchtend blauen Augen, strahlenden Zähnen ihren Vater an, und der meint es dann so, du musst jetzt mal ganz stillhalten, das könnte jetzt ein bisschen unbequem werden. Und du siehst, wie er mit dem Meißel ihr die Zähne zerkloppt. Also wie sag mal.
Warum liest du denn sowas, Mensch?
Ja, genau das. Und denkst du also, oh, ne, das ist jetzt ein bisschen too much. Und dann.
Oh ja, ich sehe, das sehe ich auch hier gerade, ja.
Genau. Und
dann die grinst ihn so schön nett an, und dann kommt er. Und
die läuft aber auch nicht weg, ne? Also zumindest siehst du das nicht. Das siehst du, ist ja nur kurz gemacht. Und dann hast du aber einen Sprung nach draußen, und da kommt Foster Care-Dings, also so ein Jugendamt quasi, ne? Die wollen dieses Haus besuchen, wo der Vater wohnt. Und weil das Kind nicht zur Schule geht oder hier schon ewig nicht mehr dabei ist irgendwie, und dass die Mutter, ich weiß nicht gar nicht, die Mutter vom Radar verschwunden ist irgendwie. Und na jedenfalls, die klopfen dort, und dann macht er die Tür auf, und er hat so einen kleinen Stamm in der Hand. Und das nächste ist, er rammt diesen Stamm der Dame voll in die Brust, und dem anderen, den schlägt er K.O. und dann versenkt er das Auto im Wasser und hat es aber so geschickt gemacht, dass am Ende der Mord nicht so richtig auffällt. Kleiner Spoiler, weil man denkt, oh, die Frau ist halt ja vom Konkurs abgekommen und hat sich quasi selber aufgespießt. Den Typen da, den er K.O. schlägt, den nimmt er in den Untergrund mit. Und dann erzählt er so, er hört halt Stimmen, ne, die ihn vor diesen beiden Besuchern auch gewarnt haben. Und wir müssen uns hier in dieser Unterwelt, müssen wir uns irgendwo hingraben. Ich habe auch nicht mehr die Kraft, und du gräbst jetzt da diesen Tunnel weiter. Und seine Tochter, die ist immer noch mit glänzenden Augen und kaputten Zähnen, die gräbt da fleißig mit. Und die wollen irgendwo hin. Und irgendwann hat er auch einen Durchbruch, und er kommt tatsächlich in eine Höhle rein, wo an der Wand so wie so, wie heißen das, Höhlenmalerei zu finden ist, also so mit irgendwelche Hasen. Ja. Und der Typ, der Vater, der schießt ihm gleich ins Knie, weil er da nicht alleine rumwandern soll. Und man sieht so aus den Augenwinkeln heraus. Ich weiß, es ist ein bisschen
wirre. Krass, ey, das ist ja wirklich.
eine wirre Geschichte.
Und immer einen so normalen Satz und dann kommt schon der Satz mit irgendwie ins Knie schießen und Zähne rauskloppen.
Aber das Fiese Brust. Ist, du siehst, in der Höhle siehst du eine Figur rumlaufen, die vermeintlich vom Cover her, die auf dem Cover sein könnte, ne, mit leuchtend weißen Augen und auch so einer Bunny Mask und die macht dann aber den Vater kalt, also bringt den um. Es wird blutig, es ist blutrünstig und am Ende bist du im Freien, der Mann wird gerettet, die Verletzung an seinem Bein ist nicht mehr existent und alle denken, der hat sie nicht alle. Und dann haben wir, das war alles noch 14 Jahre zuvor, ein Sprung in die Gegenwart und der ist mittlerweile, Polizeidetektiv, hat das Leben quasi wieder aufgenommen, hat alles vergessen und läuft an einer Galerie vorbei, wo er mitten im fließenden, also nicht läuft, fährt vorbei, im fließenden Verkehr anhält, weil er plötzlich in so einem Galeriefenster eben diese Hasenmaskenfigur sieht und er muss unbedingt mit der
lauter Bilder von der
Galeristin also sprechen.
Gerade, es ist so von Statuen bis Gemälden, bis Skizzen,
genau.
Bis irgendwelche Grafiken.
Und er will wissen, wo diese Bilder herkommen und wie sich herausstellt, ist die Künstlerin das kleine Mädchen von damals. So. Und nun könnte man meinen, das ist ja schon krass genug. Aber es geht noch weiter. Das muss ich jetzt sagen, weil das ist nochmal so ein extra Kick. Jedenfalls findet man, ermitteln irgendwelche alten Polizeileute immer noch in diesem Mordfall oder irgendwie besuchen sie das alte Haus, fallen da durch den Boden, weil das mittlerweile vergammelt ist, entdecken diese Höhle, die da unter dem Boden ist und sehen, dass da irgendwelche Münder in der Wand sind, die quasi so offen schreien und entdecken zwei Leichen unten. Bei dem einen könnte der Vater sein, könnte aber auch der Polizist sein. Der Polizist wahrscheinlich eher weniger, weil er ja gerettet worden ist oder vermeintlich. Und das Mädchen, mumifiziert. Also das, was angegeben hat, ich bin das Mädchen und ich bin quasi der Ex-Polizist. Die beiden liegen da unten vermutlich und dann ist da to be continued und es ist so fies. Ich wollte es unbedingt weiterlesen dann und gab es natürlich nicht, weil es relativ brandneu ist. Das ist so eine verzwickte, vertrackte,
blutige Geschichte. Die eigentlich oben lebendig rumlaufen, sind unten auch mumifiziert.
Ja, so, also zumindest hat es so den Anschein und man weiß es nicht, wer ist da quasi jetzt rausgekommen aus der Höhle. Ne? Der erste Hinweis war ja, dass der wurde ja angeschossen am Bein, dann hat er die Verletzung nicht mehr gehabt. Da denkt man, na ja gut, hat sich das irgendwie eingebildet, was auch immer. Und die da malt die Bilder, benutzt diese Skulpturen und ist gleichzeitig aber halt da unten immer noch als Kind mumifiziert, tot. Und ja, ich fand das, aber es ist ein tolles Setting. Also Colin Bunn hat da wieder mal nach meiner Dafürhalten alle Register gezogen und auch wie das Artwork, wie gesagt, alles so ein Wasserfarben, gedeckt gehalten. Ich fand das irgendwie extrem faszinierend. Also es macht richtig Spaß, da der Geschichte zu folgen. Die kann sich natürlich dann aufdröseln und Belanglosigkeiten, aber das erste Heft hat mich zumindest am Haken, wie man so schön sagt. Der Artist, hatte ich gesagt, nee, also Writer, also der Autor ist Paul Tobin, Artist und Colorist ist Andrea Muti und Letterer ist Andrea Mutti. Und Tyler Esposito als Letterer, den haben wir schon ab und zu mal gehört. Ne? Daumen hoch, unbedingt mal reingucken. So ein Kommentar cool. Von Benny Goodman.
Ich wollte da ganz kurz dazu sagen, also, ich hatte mich erst ein bisschen gewundert, hier sind ja so ein paar Sachen, kann ich hier gucken.
Ja, das ist ein Sprung.
Manchmal sahen die Figuren so komisch grün aus. Aber ja, das sind nicht alles Zombies oder
nee,
so.
Nee, das ist das, also das Grün, ja gut, der grüne Touch ist auch oben bei dem Vater. Das ist aber im unten im Keller. Also in diesem Katakomben.
Aber auch in der Galerie sehen die auch so grün aus. Ich dachte schon, weil du jetzt gerade gesagt hast, die sind unten tot und oben lebend. Nicht, dass das so eine, also alles so eine Zombies, aber das
sind ja auch nur die Besucher. Ich denke mal, das ist einfach nur die Art von Schatten, die gewählt haben, um das so ein bisschen in der Tonpalette zu halten.
Okay.
Nee, hat tatsächlich
nichts zu tun. Sah fast wie Zombies für mich aus dann.
Wie hieß der? Gab es da nicht so einen DJ, oder der auch so eine Maske aufgetragen, so eine Hasenmaske oder sowas?
Ja, warte mal, wie heißt das nochmal? Jetzt sagst du es wieder gerade.
Oder eine Maus, nee, der Maus, heißt er nicht
irgendwie? Dead Maus, genau, Dead Maus.
Eine Maus hat er.
Aber ist natürlich eine Maus, aber klar.
Naja, aber wie gesagt, cooles Ding. Also ein paar Bilder seht ihr schon und da seht ihr, welche Richtung es geht. Die geben auch ein bisschen was weg, aber die haben halt da ganz große Sprünge innerhalb dieser Previews eigentlich geschickt gemacht. Die verrät eigentlich de facto nichts, außer man erzählt dazu was. Genau.
So. Ja, klingt interessant, genau. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu der Frage. Wenn Geld gar keine Rolle spielen würde und du auf niemand anderen angewiesen wärst, also das ist an mich die Frage, keine Publisher oder Verlage, was würdest du dann als erstes machen? Einen neuen Comic oder ein Spiel oder einen Film oder ein Kochbuch mit Daniel zusammen?
Kochbuch.
In diesem Sinne, macht's gut.
Ja.
Ja, ist schwierig, ne? Also sagen wir so, wenn Geld und so keine Rolle spielt, das Ding ist, bei so Sachen wie Spiel oder Film würde ja dann doch irgendwie, also man müsste ja das alles zusammenbekommen. Wenn man natürlich, also diese Gelegenheit, einen Hollywood-Film oder eine Serie oder so zu inszenieren, wäre natürlich, also es ist so weit weg von der Realität, dass das natürlich schon echt cool wäre. Ich sag mal so, es ist ja immer noch nicht, wir haben immer noch nicht unterschrieben, ne? Es kann immer noch sein, dass ich das Spiel gar nicht weitermache. Und auf irgendeine Art fände ich es zum Beispiel total schade, das nicht zu machen, weil ich halt so, das so cool finde, dass es da halt noch mehr Disziplinen gibt als beim Comic. Beim Comic ist es halt so, wenn ich den, also zum Beispiel Alisic hat mich 4 bis 5 Jahre gekostet. Und das war dann eigentlich diese Zeit über fast immer gleich jeden Tag, ne? Also jetzt ist jetzt übertrieben, aber so vom Prinzip her, bisschen klar, ein bisschen Story überlegen und so, aber dann eigentlich vor allem da sitzen und probieren halt pro Woche irgendwie 2 Seiten fertig zu bekommen oder so ähnlich, ne? Mhm. Und das ist halt schon sehr, sehr, also da muss man schon, ja, muss man schon halt viel Atem haben und viel Durchhaltevermögen. Und das ist halt wirklich beim Spiel in der Hinsicht, ich sag jetzt mal interessanter, weil man da immer mal hin und her wechselt, dass man da irgendwie das
weil,
Level
weil
ein bisschen
du machst
baut.
Auch mehr. Also du bist ja da genau, schon anders involviert. Ich meine, du kannst natürlich auch in einer Spielebude arbeiten und den ganzen Tag auch nur Charaktere zeichnen. Ich meine.
Richtig, oder noch, also ja klar, es gibt ja sogar Leute, da kann ich mich dran erinnern, bei dem einen Spiel, was im Dschungel gespielt hat, und da hat der eine wirklich diese ganzen 3 Jahre oder so nur Pflanzen modelliert halt, ne, irgendwie hier mal wieder ein Farn, hier mal wieder ein Grashalm, hier mal wieder, also das, genau, klar, sowas gibt's auch, aber das, bei so wie das bei uns hier lief, war es ja wirklich so, ich konnte mich viel mit Musik beschäftigen, viel mit Malen, dann animieren, Geschichte, dann gab's natürlich auch Aspekte, die ich jetzt nicht so mochte, dieses ganze, irgendwie, weiß nicht, den Geldkram, sage ich jetzt mal, und so Bürokram. Sowas, ja, aber selbst das hat eigentlich, wir haben es ein bisschen zu lang gezogen, aber eigentlich hat es auch Spaß gemacht. Also insofern, es wäre schon für mich irgendwie auf irgendeine Art ein Rückschritt, einen Comic zu machen, weil ich halt dann wieder zu sehr auf die eine Sache sozusagen reduziert bin. Das fände ich schade.
Helga,
aber ja.
Ganz heißer Tipp, mach deine eigene Animationsserie und verkauf die an Netflix.
Ja, das ist ja so aufwendig, weißt du?
Auch. Jetzt sich beschweren hier, mein Gott.
Nee, klar. Der aber also eigentlich, wie gesagt, eigentlich, ich habe das auch wieder zum Beispiel, heute haben wir es ja erst vorgestellt, ich weiß ja ganz genau, ich bin ja Comic-Fan, also ich weiß ganz genau, was da auch die Vorteile sind. Also bei Sweet Tooth, finde ich, hat man es wieder total gemerkt, dass das Comic vom Prinzip her hat ja Jeff Lemire erstmal quasi, das hat er fast alleine gemacht, die Farben hat jemand anders gemacht, aber das hat ihn ja erstmal sozusagen nichts gekostet, außer seine Zeit, ne? Und natürlich muss man auch sagen, er hat wahrscheinlich auch kaum was dafür bekommen. Erstmal so. Aber es ist halt, ja, also vom Budget, ne, haben die wahrscheinlich Millionen halt in diese Serie gesteckt. Und trotzdem sitze ich dann hier und sage, ja, das Comic ist besser halt, ne? Und ich weiß ganz genau, dass, also ich finde Comics halt auch immer noch wahnsinnig cool und habe auch echt immer noch wahnsinnig viele Ideen für einen Comic. Aber ja, und werde bestimmt mal wieder ins Machen, aber das ist halt. Jetzt gerade so ein bisschen mal nach rechts und links gucken zu können, ist schon echt eine schöne Abwechslung.
Ja, ist halt viel. Ich kann mir das gut vorstellen, weil du bist halt kreativ, das, was du eh gerne machst, und du bist halt sehr breitbeinig aufgestellt. Du kannst halt verschiedene Talente oder sagen wir
ja,
so
vermeintliche Talente. Ja, was ich lerne, weißt du, zum Beispiel, das ist halt auch so ein Aspekt, ne? Das ist halt, solange man was lernt, ist es ja immer super interessant, so, ne? Die Arbeit so. Aber wenn man dann irgendwann, wenn es dann wie bei so einer Fabrik ist, okay,
Status Quo erreicht.
Weiß nicht, die verfaulten Erdbeeren muss ich raussammeln, die anderen gehen weiter auf dem, weißt du, auf dem Förderband. So, das ist halt, da lernt man ja nichts mehr oder so.
Ja, aber wenn du jetzt das nächste Spiel machen würdest, also sag mal so, ist ja nicht so, dass du da stehen bleibst. Also gerade, also in allen Medien, ne? Du machst halt, natürlich hast du so einen Status Quo, wo du sagst, deine Cover haben eine gewisse Qualität erreicht für ein Buchcover, aber du könntest ja auch deinen Stil nochmal ändern, du könntest auch neue Musik, neue Arten der Kommunikation mit einbinden, das liegt dann auch wieder an dir, ist ja nicht so, dass du dann...
Ja, genau, das war zum Beispiel auch beim Comic, ne? Das war ja auch eine meiner Lieblingssachen bei Alisic, also nochmal hier erwähnt, wer es noch nicht kennt, guckt euch mal wirklich ruhig an, was zum Beispiel da wirklich mein Lieblingsaspekt war halt immer diese Kapitelseiten, weil das war halt immer so, was hatte ich Bock mal auszuprobieren, Wasserfarben oder was auch immer, Öl oder mal wie ein Kind zu malen oder mal so wie so ein Aufkleber oder mal Graffiti oder so. Und dann halt immer die Kapitelseiten, jedes Mal ein anderer Stil so vom Prinzip, mal ganz dicke Outlines, mal gar keine, mal Pixelgrafik oder so. Und oder mal ein Kinoplakat. Und da konnte man sich immer so ein bisschen austoben und dann dann musste man aber halt wieder 10 Seiten erstmal wieder machen oder so, bis dann die nächste Kapitelseite kam, die dann halt, wo man so vom Prinzip her jetzt erstmal nichts groß gelernt hat, sondern eigentlich vor allem abreißen musste, ne?
Mhm.
Ja. Also, ja, kann ich echt schwer, ja, es wäre jetzt, in meinem Fall jetzt gerade, wäre es halt einfach schade, wenn jetzt die Arbeit am Spiel umsonst war, deswegen gerne Spiel, aber natürlich, also was wie ein Kochbuch zum Beispiel, ey, auch super cool, aber habe ich das Gefühl, kann man eigentlich auch immer gut nebenbei noch machen, so. Könnte man theoretisch, wenn man sich immer mal eine Stunde in einer Woche oder zwei und dann könnte man das so über ein Jahr verteilt, hat man es dann fertig.
Ja, wahrscheinlich schon, aber wenn das halt wieder gut macht. Ich meine, gut, Kochbücher sind sowieso ein Ding. Ich habe zwar auch unheimlich viele Kochbücher, aber ich schaue halt tatsächlich selten rein. Das ist mehr so ein wie so ein Coffee-Table-Book quasi, wo du einfach durchblätterst und Inspiration
Ideen
holst.
Sammeln. Ne? Hm.
Genau, und da ist halt ja. Auch wichtig, die Fotos müssen stimmen und das Layout von der Seite muss stimmen. Aber es ist dann schon wahrscheinlich eher der kreative Akt, dann coole Gerichte mit möglichst wenig Zutaten zusammenzubasteln, die relativ leicht zuzubereiten sind und nicht jetzt hier, weiß ich, wo das mal in den Laden gehen muss, 20 Zutaten kaufen muss, die du noch nie gehört hast, um dann ja, 5 Stunden in der Zubereitung für ein Gericht da zu stehen, um festzustellen, das schmeckt nicht. Das ist halt die Höchststrafe. Aber das kommt dann.
Ein gutes Kochbuch wäre, wenn da alles so, eigentlich, na, obwohl das ein bisschen ja, Wasser aus dem Wasserhahn, aber da muss noch irgendwas dazu.
Die Suppe aus Stein.
100 verschiedene Wassergerichte. Wasser gefroren, diese mehr fällt einem schon fast nicht mehr ein.
Nee.
Heißes als Dampf. Als Dampf ist es auch sehr zu empfehlen.
Inhaliert, nicht zu heiß. Naja, gut.
Ja, irgendwas muss schon noch dazu, aber ich meine, was hat denn noch jeder zu Hause? Salz und Pfeffer wahrscheinlich.
Vermutlich. Und Nudeln und Ketchup. Reis.
Nee,
Ketchup schon nicht. Ketchup habe ich zum Beispiel keinen.
Kartoffel.
Aber Tomatensauce.
Sowas, ja.
Müssen wir variieren dann, ne?
Ja. Ja, eine ganz. Ketchup ist da auch nichts anderes als eine ganz, ganz feine Tomatensauce.
Mit ganz viel Zucker. Ganz viel guten Kohlenhydraten. Viel Energie, damit du lange durchhältst.
Okay, Leute, schreibt mal ruhig was zu den einzelnen Sachen.
Genau, was ihr zu Hause habt, woraus wir ein Kochbuch basteln sollen.
Genau, hat noch jemand anders das gegessen, was ich da letztes Mal vorgestellt habe? Und wie steht ihr zu diesen Must-Have-Geschichten? Habt ihr die schon gelesen? Habt ihr schon viele von diesen Events gelesen? Was ist das coolste Event? Was soll ich mir mal angucken?
Alisik, das coolste Event ever. Mit dem Crossover
Alisik.
Mit Hulk.
Ja. Das wäre ein cooler. Ja, ich habe ja Hulk da eigentlich mehr oder weniger eingebaut, wenn du dich erinnerst. In der toten Welt. Sitzt der ja da an der Schreibmaschine mit seiner Brille und seinem und seiner Fliege oder Krawatte oder sowas.
Ja, jetzt musst du mal wissen, wo es gezeichnet. So.
Weiß ich nicht mehr.
Aber jetzt in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Achso, und wie ist die Qualität? Ist krass, oder?
Ja, es ist krass. Ey, das ist in Stereo 3D. Nur dieser Hall. Hast du nicht deinen Puls, hier Effekt, Hascherei, Maschine dazwischen geschaltet? Oder geht das nicht?
Doch, das geht, aber da muss ich halt immer dann, du sagst du wieder, Echo zu hören, warte mal so auf, ich zeig dir.
Also was Schönes außer Echo, muss es noch mehr geben. Gibt es noch einen Echo-Button?
Also, da gibt es noch mehr, was
ausgegeben. Hallo?
Ja, nee. Das klingt wie
ist
immer.
Ist schon was? Ja, nee. Der gleiche Mist in grün. Und deine Stimme.
Hä?
Helge und die Technik.
Hä?
Ach so. Ja.
Ach so.
Das ist schon wesentlich besser. Wir machen ab sofort den Podcast nur so mit dem.
So ist die Roboterstimme.
Ja, die klingt nicht. Ja, das klingt gut. Noch was Schönes?
Okay.
Auf Tschüss. Wiedersehen.
Hunting down comics.